Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 verliert mit 3:2, vermasselt aber Leverkusen die Champions League. Am Ende ist es dann Platz 13 und es sind 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Nicht so schlecht für einen Aufsteiger. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Es ist die letzte reguläre Ausgabe der aktuellen Saison und ich freue mich, heute Mareile Ide begrüßen zu können. Hallo Mareile.
Moin, hi Tobi.
Außerdem dabei Christoph Borschel vom Magischen Zweieck. Hallo Christoph.
Hallo zusammen, hi.
Da ist er.
Da ist er, ich dachte auch gerade, wo ist er denn?
Ich hatte schon befürchtet, ich habe wieder am falschen Knopf rumgedreht hier, aber nein, Christoph ist auch da. Schön, wir feiern heute Saisonabschluss und gucken natürlich kurz auf das Spiel in Leverkusen. War ja auch ganz unterhaltsam, aber dann gilt unser Blick selbstverständlich auch der gesamten Saison. 34 Spiele in der Liga, 2 im DFB-Pokal, vielleicht sprechen wir da gar nicht so viel drüber, das nehme ich schon mal vorweg an dieser Stelle.
Und ich wollte eigentlich die meiste Zeit damit verbringen,
schön,
über 2 DFB-Pokalspiele zu sprechen. Naja gut, machen wir weiter.
Über Bonn nach Wolfsburg, so wird die Sendung dann vielleicht auch heißen oder so.
Ja, sehr schön.
Oder halt auch nicht, mal gucken. Ja. Und es gibt natürlich noch so 1, 2, 3, 4, 15 Personalien, über die wir sprechen müssen. Es war relativ viel los. Viele kleine und große Geschichten bei Hannover 96 diese Saison. Und wir wollen das so ein bisschen aufarbeiten für euch, damit ihr gut informiert und vielleicht auch dann zufrieden in die Sommerpause gehen könnt. Aber lasst uns anfangen mit dem Spiel, mit dem letzten Spiel der Saison. Christoph, du hast dich wahrscheinlich Samstag mehr auf Sonntag vorbereitet. Die Feierlichkeiten von Fortuna Düsseldorf standen an. Oder warst du tatsächlich im Stadion in Leverkusen?
Nein, ich war nicht im Stadion. Es war noch schlimmer. Ich muss gestehen, ich war parallel zum Spiel, zum Lasertag-Spielen verabredet. Das war nicht meine Idee. Ich habe das Spiel tatsächlich dann auf Sky Go, auf so einem Rummelplatz, noch eine halbe Stunde gucken können und habe den Rest dann real life nochmal auf Sky geguckt. Hätte ich aber auch nicht gemacht, wenn nicht schon alles klar gewesen wäre. Also ich habe mit relativ ruhigem Puls 60 Minuten Live-Fußball verpasst. Am letzten Spieltag. Das ist äußerst dämlich.
Naja, es geht schlimmer, würde ich sagen. Mareile zum Beispiel hat Konferenz geguckt, oder?
Ich habe Konferenz geguckt, aber ich habe mir das Spiel danach nochmal mit anderthalb Augen dann nochmal auch real life auf Sky angeguckt. Aber ich fand einfach die Konstellationen am letzten Spieltag, insbesondere den Blick nach unten richtend, interessanter als die Niederlage von 96 Leverkusen zu gucken.
Ja.
Die relativ erwartbar war, ja. Ne? Also insofern... ich fand, das war für mich das unwichtigste Spiel an dem Spieltag eigentlich.
Oh, war da nicht noch irgendwas mit
Mainz gegen Bremen? War doch noch offiziell unwichtiger,
genau,
ne?
Genau, das war offiziell unwichtiger und ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, unentschieden, oder? Nee,
2-1 für irgendwen, aber jetzt frag mich nie nach Details.
Nee, für den Mainzer. Der Mainzer, oder?
Der hat das nicht Bremen gewonnen? Oder Mainz? Ach, keiner, du hast doch die Konferenz geguckt.
Es ist unentschieden ausgegangen, ganz einfach.
Ja, ich habe aber hauptsächlich Wolfsburg und den HSV natürlich nicht im Herzen gehabt. Aber das war natürlich von Interesse für mich.
So, ich habe das jetzt nochmal recherchiert hier. 2-1 für Bremen ist es tatsächlich ausgegangen. Ganz, ganz wichtiges Spiel.
Aber die Mainzer waren ja auch schon durch, ne? Insofern.
Genau, die hatten, glaube ich, die Woche vor den Nichtabstieg mit uns zusammen gefeiert und dann durften die Bremer kurz vor Schluss noch 2-1 gewinnen. Alle waren glücklich, wunderbar. Aber Leverkusen, ja, ich verstehe euch ja so ein bisschen tatsächlich oder verstehe euch sogar noch viel, viel mehr. Ich habe ja im Stadion dann auch den einen oder anderen Blick auf die Ergebnisticker, auf Sky Go und auf die NDR2 Radiokonferenz geworfen. Man wollte ja schon wissen, was passiert, wer da jetzt absteigt und warum und
also,
wie.
Vielleicht nochmal kurz zum Spiel. Also das, was ich dann mir dann hinterher angeguckt habe, war so, dass 96 in der Defensive Fehler gemacht hat, die sie jetzt vielleicht so in dieser Saison nicht andauernd gemacht haben, weswegen wir vielleicht auch gar nicht so schlecht dastehen, wie alle vermutet haben vor der Saison. Und hinten raus hast du dann, als dann Leverkusen keinen Bock oder keine Kraft mehr hatte, hast du dann halt gesehen, dass wir 2 gute Stürmer haben.
Das fasst das Ganze gut zusammen. Lass uns noch ganz kurz ein bisschen auf die Details gehen, denn ich fand, es war so 1-2 Kleinigkeiten dabei. Ah, die müsste man vielleicht noch mal kurz ansprechen.
Ostscholek zum Beispiel.
Das war dann das 2-0, genau. Aber vielleicht erst noch das 1-0. Esser, also ich meine, war es Esser, Christoph, oder war es nicht Esser?
Doch, war Esser, auf jeden Fall. Also In der Zusammenfassung wurde dann auch gesagt, naja, das Stellungsspiel von Sané in dem Zusammenhang war jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Ja, stimmt, aber dafür hat man halt hinten noch einen drin, der solche Bälle aus dem Winkel vor allem auch mal halten sollte. Triffst du natürlich auch noch jeden Tag so, aber würde ich jetzt nicht mal unter die Kategorie Traumtor oder so verbuchen, sondern war einfach ein Patzer. Ich glaube, mit mehr Spielpraxis hältst du den, glaube ich, aber auch. Also,
Ich habe getwittert, Tor für Jauna. In der Konferenz. Also, es war tatsächlich so, dass, ich meine, klar, Esser hat kaum gespielt. Wenn du da immer nur im Training die Bälle auf die Kiste kriegst, ist das sicherlich ein anderer Schnack, als wenn du jedes Wochenende Bundesliga-Fußball vor der Brust hast. Aber es waren jetzt, also ich fand das Spiel jetzt insgesamt, es war jetzt kein Auftritt von ihm, bei dem man jetzt hätte sagen müssen, oh, der muss jetzt aber nächste Saison ganz dringend die Nummer 1 werden.
Ja, in der Tat. Er hat aber dann ein paar Minuten später, ich glaube, das 1-0 war ja schon, da saß ich gar nicht richtig im Leverkusen im Stadion, er hatte, glaube ich, noch das Bierchen gerade abgestellt und zack, stand schon 1-0. Dann kam diesen Elfmeter und da hat er natürlich ganz Weltklasse Wendell dazu verleitet, daneben zu schießen.
Ja, war in der richtigen Ecke auf jeden Fall. Ja,
und er war vielleicht ein bisschen spät, aber er war irgendwann in der richtigen Ecke.
Das war, glaube ich, die Aura, die alte Oliver Kahn-Aura, den Schützen so zu verunsichern. Das musst du können.
Das muss man können und das muss man mögen, ja. Also da hätte
man muss auch Elfmeter so schlecht schießen können, das muss man auch können.
Ja, der ist so ein bisschen weggerutscht, ne? Also das Standbein stand da.
War nicht gut getreten.
Nee, ich glaube auch, das war wirklich nicht so Weltklasse. Das Standbein stand da irgendwie schon so halb unterm Ball und dann hat er mit dem anderen Fuß versucht, naja. Haben wir Glück gehabt, würde ich sagen. Also wenn das nach 6 Minuten schon 2-0 steht und es lief ja die ganze Zeit so, als wenn es auch nach 16 Minuten schon 4-0 stehen könnte. Christoph, ich hatte ein bisschen Angst, bin ich ehrlich.
Ich auch, es hatte ja vorher vor dem Leverkusen braucht ja dieses ominöse 5-0 und Heiko Herrlich hat ja noch gesagt, naja, 5-0, relativ unrealistisch und ich dachte so, naja, also die Male, die ich in Leverkusen war, war das meistens so Kategorie 3-0, 4-0 in der Richtung und ihr habt ja auch schon gesagt, so die Körpersprache, die Anspannung war irgendwie so ein bisschen dahin, man hatte so das Gefühl, Saisonabschluss war dann im eigenen Stadion, alles gut und ach so, scheiße, da ist ja noch ein 34. Spieltag auswärts in Leverkusen. Und so plätscherte es irgendwie dahin und ich habe auch gedacht, als Ostrzolik dann noch den Rückpass zum 2-0 spielte, auch sensationell, habe ich gedacht, boah, das könnte ein bitterer Abend werden, ne, Nachmittag werden und Abend dann auch, weil dann bist du hinterher, obwohl du eine gute Saison gespielt hast, die Mannschaft, die dann im Zweifel schuld, in Anführungszeichen, daran ist, dass dann der BVB noch aus der Champions League fliegen könnte. Also du warst ja noch in einem größeren Konstrukt irgendwie drin.
Ja, und wir sind ja irgendwie nie das Team gewesen, das sich am letzten Spieltag hat hängen lassen. Ich habe da vor dem Spiel auch ein bisschen drüber nachgedacht. Wir haben mal Düsseldorf in die zweite Liga geschossen am letzten Spieltag.
Freiburg auch.
Freiburg haben wir, da waren wir aber, glaube ich, sogar selber noch in Problemen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, da wollten wir noch Europa League 7. Platz noch schaffen.
Ah, irgendwie so war es, genau. Also so letzte Spieltag, scheißegal, was interessiert uns der Rest der Welt, hatten wir irgendwie nie geliefert und deshalb war ich dann nach 20, 25 Minuten auch ein bisschen verunsichert, ob das dieses Mal auch so gilt. Aber dann, ich glaube, es war so nach einer halben Stunde, da haben wir dann so langsam angefangen, uns auch mal ein bisschen zu befreien und dann hatten wir diese kleine Chance, wo Füllkrug auf Harnik hebt und der den versucht, Volley dann rein zu drücken, aber der Ball fliegt dann irgendwie doch am Tor
vorbei. Ich fand die gar nicht so klein. Fandst du die so klein?
Ja.
Kann man doch schon machen, oder?
Ja, aber nicht, wenn du so langsam bist wie Harnik.
Naja, okay, und abgesehen davon war das ja auch wirklich, hatte ich so das Gefühl, dass das Breite nochmal eben so ein paar Vergessenen nochmal so ein bisschen Spielzeit geben wollte, solchen Nasen wie Basti Meier und so. Und das war jetzt ja auch nicht unbedingt die erste Elf, die er da aufs Feld geschickt hat.
Ja, aber nur Basti Meier, oder? Also ich hatte vorher gesagt, er macht mehr Tabula Rasa und nimmt vielleicht auch Schmiedebach nochmal mit und gibt dem nochmal 5 Minuten.
Ja, das stimmt, aber ich hatte irgendwie so, als ich das gelesen habe, ich habe es auch wirklich ja nur halb aufmerksam irgendwie gelesen, die Anfangsaufstellung, das war jedenfalls da so mein erstes Gefühl, ich so, hä, warum läuft jetzt der Basti Meier da rum? Ich weiß nicht, wer war denn da noch auf dem Platz, der zuletzt nicht so viel gespielt hat.
Fossum, Bakalov.
Oscholek hat die letzten Spiele nicht
gemacht. Oscholek, genau. Oscholek und hat sich ja auch nicht beworben, sehr viele weitere Spiele zu machen erstmal. Ist auch gemein. Der hat ja auch gute gemacht in dieser Saison. Aber das war jetzt, glaube ich, jetzt nicht so ein Sahneauftritt. Ne? Also es wirkte irgendwie insgesamt alles so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie. Also da hatte ich schon gleich keinen Bock mehr und habe mich dann auch endgültig entschieden, Konferenz zu gucken.
Ja, verstehe ich.
Als ich das gelesen habe, als ich dachte so, okay, ja. Dieses Schenken, das ist doch Sommerfußball hier, hört doch auf.
Oh, es war schönes Wetter hier in Leverkusen, gar keine Frage.
Ja, naja, also das, also gut, Esser haben wir besprochen, Osterleck haben wir auch schon angekratzt, war jetzt auch nicht so doll. Wie war es denn so im Stadion? Also ich habe das, habe mich das auch gefragt, gab es denn eigentlich irgendjemanden in dem gesamten Spiel, der sich so ein bisschen nochmal hervorgetan hat? Irgendwie nicht, ne? Also bis auf vielleicht meinen Freund Timo Hübers, aber das sage ich bei dem immer, weil ich den toll finde.
Ja, so. Nee, ich hätte jetzt auch keinen gesehen. Also, nö. Hinten raus halt Harnik eingemacht, einen vorbereitet, das war noch ganz nett, aber ansonsten, nö, da war jetzt eigentlich keiner. Und Hübers hatte, glaube ich, dann beim 3:0 sah er schlecht aus. Da hat er nämlich Julian Brandt.
Ja, aber der hat ja auch noch Jugendschutz. Ne?
Ja, also, da will ich ihm auch gar nicht mehr Strick als nötig draus machen, aber Brandt hat irgendwie da gesagt, so, mal gucken, was der Hübers hier macht. Ich mache auf jeden Fall mein Ding und stand dann alleine vor Esser. Ja, gut, das war das 3:0, das war, lass mich kurz nachgucken, 56. Minute. Also man hatte so alles, was man gehofft hat, ach, vielleicht wird es in der zweiten Halbzeit besser, konnte man dann nach 11 Minuten auch wieder in die Tonne kloppen. Und dann muss irgendwas passiert sein. Keine Ahnung, man darf in Leverkusen übrigens nicht rauchen im Block, was, wenn man auswärts unterwegs ist und vielleicht auch schon 2 Bier getrunken hat, immer ein bisschen nervig ist. Da musstest du hinterm Block laufen und so. Es war ein bisschen nervig und deshalb habe ich ein bisschen was verpasst, muss ich gestehen. Ich weiß nicht genau, was dann passiert ist, aber es muss irgendwas gewesen sein, dass Leverkusen nach diesem 3:0 gesagt hat, ja, weiß nicht, 5:0 gewinnen ist schön, aber wenn wir schon 3:0 führen, müssen wir uns jetzt ja nicht mehr anstrengen. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat Hannover besseren Zugriff gekriegt, keine Ahnung.
Wir haben ja auch losgelegt wie die Feuerwehr, ne? Und dann war es warm und am Ende einer Saison, sind ja auch dann die Beine vielleicht ein bisschen schwerer als jetzt am dritten Spieltag. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Kräfte geschwunden sind. Dann haben sie auch noch ein paar Chancen echt verhühnert.
Ja,
und
das stimmt.
Und dann denkst du dir, naja, vielleicht wird das doch nichts mehr. Und dann kommt der Gegner dann auch ein bisschen mehr ins Spiel und hat so, weißt du. Und dann nimmt es dann eben, vor allen Dingen ist Leverkusen ja aber auch so eine Truppe, die können ja auch echt bezaubernd Fußball spielen, aber dann haben die auch immer so Phasen oder ganze Spiele dazwischen, wo du denkst, was ist das denn?
Ja,
also das sind ja auch nicht konstant irgendwie.
Das ist tatsächlich auch die Geschichte, die ich bin ja im Rheinland, die hier dann immer wieder erzählt wird, von wegen Leverkusen und sie könnten noch was Großes reißen, in diesem Sinne ja Champions League kommen und 34. Spieltage, das klappt einfach traditionell nicht, weil wenn man das Spiel anguckt, machen wir uns nichts vor, die hätten ja locker 5:0 gewinnen können.
Ja, natürlich, sicher. Ja, aber es ist halt Leverkusen. Es ist, ich meine, die haben ja nicht sich umsonst Vizekusen patentieren lassen. Ich meine, es ist so ein bisschen auch wie Schalke, weißt du, die auch irgendwie dann Finals nicht hinkriegen.
Außer damals mal zwischendurch.
Ja, gut, aber das war ja auch nicht final. Das war ja auch nur eine Idee davon, wie es sein könnte, ne? Aber an sich ist Leverkusen natürlich ein extrem starker Gegner. Das hat man im Hinspiel gesehen. Man hat aber eben auch im Hinspiel die Schwächen gesehen, die man dann am Ende auch im Rückspiel gesehen hat.
Ja, und da sind wir dann in der Nachspielzeit, also nein, anders gesagt, wir müssen vorher noch diese Szene mit Kiesling besprechen. Kiesling wurde verabschiedet vorm Spiel mit toller Choreo und Ratata.
Wäre auch nicht passiert, wenn er nach Hannover gekommen wäre, ne?
Also zumindest wäre es eine interessante Konstellation gewesen, wenn er sein letztes Spiel in, naja, wer weiß.
Naja,
ne? Wer weiß. Aber auf jeden Fall gab es da die 83. Minute, der Schiedsrichter pfeift 11 Meter, es steht immer noch 3:0. Und der Schiedsrichter pfeift 11 Meter für Leverkusen und das ganze Stadion schreit Kiesling, Kiesling, Kiesling. Und dann wird er tatsächlich auch eingewechselt und der sollte den Elfmeter schießen. Also bevor wir jetzt drüber sprechen, ob das ein Elfmeter war oder nicht, ernsthaft? Also Christoph, du musst 5:0 gewinnen, es steht 3:0, du kriegst 7 Minuten vor Schluss einen Elfmeter, hast schon einen verschossen an dem Tag und willst dann denjenigen schießen lassen, der gerade frisch rein ist, keine Spielpraxis, keine Erfahrung, nichts hat? Nehmen die das nicht ernst?
Die Heldengeschichte wäre halt gut gewesen, ne? Also ist ja klar, dass die denken dann auch, naja, der Esser hat jetzt im ersten Versuch keinen gehalten, Wendell hat den ersten verschossen, also bringen wir halt Kiesling und schreiben diese wunderschöne, kitschige, tatsächlich wäre ja positiv kitschig gewesen, diese Fußballgeschichte.
Total.
Aber die Geschichte war ihnen vielleicht auch wichtiger als die Champions League, könnte man denken.
Ja,
ne?
So kam mir das vor. Es ist jetzt, die bisschen Idylle ist wichtiger als das hier 4:0 und dann gleich nachlegen auf 5:0. Das habe ich nicht verstanden, habe ich ernsthaft nicht verstanden. Ich meine, ich war ja froh, am Ende durch die Einwechslung und dass alles so lange gedauert hat, hat der Schiri sich dann nochmal kurzfristig mit Köln unterhalten, hat das Ding zurückgenommen, auch zu Recht.
Zu Recht, zu
ja?
Recht.
Zu ja, würdest du sagen?
Super Grätsche von Bebou, muss man sagen. Ne? Er machte eigentlich überragend. Also
war das... Also
das sah natürlich im ersten, wirklich in der ersten Einblendung tatsächlich so aus, auch in der ersten Zeitlupe, als wäre es möglicherweise einer gewesen. Aber dann haben sie diese Perspektive aus der, diese Hintertorperspektive noch gehabt. Und da siehst du, dass er mit der Wade oder mit dem Schienenbein, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, den Ball klar spielt. Deswegen wäre es eine Fehlentscheidung gewesen, da auf den Punkt zu zeigen.
Ja, und danach war der Stöpsel komplett gezogen bei Leverkusen. Yep. Da haben die gar nichts mehr gemacht. Und ich glaube, wenn das Spiel noch 5 Minuten länger gegangen wäre, hätten wir mindestens den Ausgleich noch erzielt. Und 10 Minuten länger und wir hätten vielleicht dann noch das kleine Wunder von Leverkusen auf die Beine gestellt. Also es war dann Harnik auf Füllkrug zum 3-1 und Lindenmeiner auf Harnik zum 3-2.
Auch schön, ja, dass er seinen ersten Assist hat. Ne?
Total schön. Wann ist er eingewechselt worden? 63. Minute für Basti Meier. Und ich muss sagen, dass das gilt übrigens für ihn, das gilt aber auch für Bebou, das gilt für fast alle unserer dribbelstarken Außenspieler. Ich mag es, wie sie nicht hinfallen. Mhm. In der Szene hat er einen Zweikampf, bevor er den Ball reinspielt und wird da so angecheckt, ich sag mal so leicht angecheckt. Da gibt's genug, die sich davon aus dem Konzept bringen lassen. Nein, er bleibt am Ball, er läuft nach vorne, er bringt die Flanke rein und dann steht's 3-2 und dann war Gott sei Dank Schluss. Die Saison ist vorbei, 94 Minuten, es hat auch wirklich gereicht.
Ja, es war anstrengend, ne?
Total.
Also so mit allem Zip und Zap, was so los war, ne?
Ich fand auch, es reichte 34 Spieltage und würde sagen, wir haben jetzt das Leverkusen-Spiel komplett abgehakt. Es ist alles gesagt, was zu sagen ist. Und wir gucken jetzt auf diese doch recht anstrengende Saison. Unsere Saison von Hannover 96 ist zu Ende, aber die Saison für die deutsche Nationalmannschaft geht erst los. Am 14. Juni startet die Weltmeisterschaft und mit meinsportradio.de bist du ganz nah dabei. In Kooperation mit 90plus.de startet unsere Sendung Kick in Rush ab dem 4. Juni. Also in ungefähr 2 Wochen bringen wir euch Vorberichte, Analysen, Hintergründe täglich neu. Abonniert am besten gleich den Podcast im Podcatcher eurer Wahl oder unter meinsportradio.de/kickinrush.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Am Ende der Saison war es Platz 13. Allen voran die Hinrunde hat dazu beigetragen, dass es dann der Klassenerhalt war. 23 Punkte gab es bis zur Winterpause und damit war der Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. In der Rückrunde lief es mit 16 Punkten nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen. Christoph, war das noch Anfangs- und Aufstiegs-Euphorie, die wir da mit in die neue Saison geschleppt haben?
Mit der These tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil so eine Anfangs-Euphorie heißt ja, alles ist alles blüht sozusagen, alles ist schön, alle sind auf so einer Welle und alle sind ja gemeinsam in so einem roten Fußballboot, möchte ich mal sagen. Und das war ja nun von Anfang der Saison nicht so wahnsinnig der Fall. Aber wenn man es jetzt aufs rein Sportliche betrachtet und innerhalb des Mannschaftskerns guckt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch so eine Anfangseuphorie war, gepaart mit einfach extrem guter Leistung des Trainers. Das muss man einfach mal sagen. Da kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen zu. Aber ich finde, dass es selten so eindeutig war, dass die Leistung des Trainers und des Trainerstabs, soweit man das von außen beurteilen kann, dafür gesorgt hat, dass man einfach als mannschaftlich geschlossene und kompakte Einheit mit verschiedenen Strategien, mit verschiedenen Taktiken, mit verschiedenen fußballerischen Lösungsansätzen, die natürlich ganz oft nicht so geklappt haben, wie es auf dem Papier steht. Aber ist ja egal, man hat ja erstmal verschiedene Ansätze gehabt. Und ich glaube, dass das schon so ein Schlüssel war, gerade in der ersten Saisonhälfte, wo man sich auch noch mehr auf das konzentrieren konnte. Und verschiedene Störungsherde, seien sie jetzt ja von verschiedenen Seiten ausgelöst, ist auch völlig egal. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich eine geile Mannschaft ist, die das dann zusammen erarbeitet hat einfach.
Mareile, Sieg in Mainz, Sieg zu Hause gegen Schalke, Unentschieden in Wolfsburg und Sieg gegen den HSV zu Hause. Heute wissen wir, dass Mainz, Wolfsburg und HSV eher die Mannschaften für untenrum waren, Schalke aber immerhin Vizemeister geworden. Wir waren Zweiter nach 4 Spieltagen, was war da los?
Pass auf, also nochmal kurz anknüpfend an die Euphoriefrage, da schließe ich mich Christoph vollumfänglich an und formuliere es so, dass im Grunde der fußballerische Teil das Gegenteil von Euphorie gewesen ist, weil es nämlich ein ausschließlich rational geprägter, cleverer, vielschichtiger Plan war, der der Mannschaft mitgegeben worden ist. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich unterkühlter Fußball gewesen und kein euphorischer. So, und das ist aus meiner Sicht auch das Ergebnis dessen, dass natürlich am Anfang viele Mannschaften 96 A unterschätzt haben und B nicht genau wussten, was die so alles drauf haben. Und das Ergebnis war dann eben eine extrem gute Anfangsphase, startend in Mainz noch etwas holprig. Würde mal sagen, der Sieg war auch etwas glücklich, aber wenn du eben hinten keine Bude kriegst und vorne eine machst, ist es dann so. Und du warst ja auch da, meine ich.
Ja, ne? Kommen wir ja später noch zu.
Genau, du warst da und wir haben trotzdem gewonnen. Und ja, und da, also ich finde, von Mainz ausgehend hat sich die Mannschaft dann in der Anfangsphase der Saison stetig von Spiel zu Spiel eigentlich verbessert. Und also taktisch war sicherlich Schalke auch das Meisterstück von Breitenreiter in dieser Saison.
Ja,
taktisch war das wahnsinnig gut. Und wenn man eben auch sieht, wie sich Schalke in der Saison weiterentwickelt hat und dass sie zu dem Zeitpunkt sicherlich auch schon ein Stückchen weiter waren als wir, ist das wirklich ein beachtliches Spiel gewesen.
Da war ich nicht hier, da war ich im Ausland.
Siehst du, daran liegt es nämlich. So.
Vielleicht sollte ich das Ganze nehmen.
War wirklich gut.
Ja, irgendwie, ja, bin ich bei euch. Also der Start, das hat mir auch sehr gut gefallen und dann wurde es so ein bisschen holprig gegen Freiburg und gegen Köln und dann hast du gegen Gladbach und Frankfurt verloren und hast gemerkt, okay.
Das sind Spiele, die ich vollkommen vergessen habe. Da weiß ich gar nicht mehr, wie die gegangen sind.
Ja, das war Kölns erster Punkt, glaube ich.
0-0
zu Hause gegen Köln. Der erste Punkt für den FC. Und am Ende der Hinrunde hatten sie, glaube ich, 6 oder so. Also ganz, ganz schlimm. Und da hat man dann so ein bisschen gemerkt, vielleicht sind wir doch sterblich und vielleicht ist alles ganz normal in Hannover. Dann sind wir im Pokal ausgeschieden und vielleicht machen wir jetzt kurz einen Strich unter diesem Pokal. Gibt's nichts zu sagen, Christoph, oder? 6-2 in Bonn gewonnen und dann 1-0 in Wolfsburg verlieren, passiert den Besten.
Schreckliches Spiel auch.
Ja, was willst du sagen? Pokal halt, ne? Also das Graubrot, was wir seit Jahren zu essen kriegen, immerhin haben wir die erste Runde überstanden, könnte man jetzt zynisch sagen, aber nein, Spaß beiseite, ja, doof, unnötig, fast das schlechteste Saisonspiel, Pokal halt. Da würde ich mir echt wünschen für die nächste Saison, ey, da mal, ich verstehe es immer nicht, warum man das immer so herschenkt. Ich bin ein großer Pokalfreund eigentlich und da hast du als Verein wie Hannover wirklich eigentlich mal die Chance, zumindest mal für ein bisschen mehr Euphorie auch von außerhalb zu sorgen. Ah, dann gibt es immer so her.
Aber dann sollen die halt auch mal besser auslosen. Wir kriegen halt dann immer gleich in Runde 2 irgendeinen blöden Erstligisten auswärts. Das nervt halt.
Ja,
auch,
das stimmt.
Ne? Du kannst halt auch mal irgendwie, was weiß ich, einen motivierten Drittligisten kriegen. Dann kriegst du dann vielleicht 2 Dinger, kannst aber auch 4 schießen und dann hast du ein schönes Spiel und bist weiter. So, das würde mir auf jeden Fall besser gefallen, als dieses ewige dann auf Schalke oder in Wolfsburg. Ich meine, Schalke ist ja noch attraktiv, aber Wolfsburg, come on. Also
ja,
das Spiel war so, das Spiel war dann auch so, wie die Paarung klingt in Wolfsburg.
Ja.
Also, ne? irgendwie, wann war es? Im November war, glaube ich, auch dunkel und kalt und in Wolfsburg, wundervoll.
Kurz vor
da
November.
Da hat man auch schon keinen Bock mehr.
25.10. Aber das Beste an dem Spiel, glaube ich, war die Tatsache, dass es um 18.30 Uhr war und nicht erst um 20.30 Uhr. Dann konnte man wenigstens noch zeitig nach Hause kommen. Aber sonst,
ja, und vor allen Dingen die anderen Spiele gucken. Das ist ja auch ganz wichtig.
Na,
die später angepfiffenen.
Zum Runterkommen, ja.
Ja, genau.
Wir haben, glaube ich, den letzten ICE aus Wolfsburg genommen, der dann da, weiß ich nicht, um 22 Uhr oder so abgefahren ist, sind mit Mirko Slomka, das weiß ich noch, der lief da in der ersten Klasse rum.
Das geht ja auch schöner, aber dann gut.
Es geht alles schöner, Aber wir waren zügig zu Hause, ich erinnere mich, zumindest dunkel an den.
Gut, also da Strich drunter, wolltest du sagen.
Ja, DFB-Pokal, ja, wie du sagst. Aber ich verstehe auch Christoph und ich sehe das genauso. Wenn ich jetzt nach Frankfurt gucke, zur Eintracht Frankfurt, die sind das zweite Mal in Folge im DFB-Pokal. Und da sage ich, die haben doch nicht viel bessere Voraussetzungen als wir. Okay, letztes Jahr waren wir Zweitligist, keine Frage. Aber so grundsätzlich, warum schaffen die das zweimal in Folge und wir schaffen das nie?
Weil die Matchglück hatten letztes Jahr gegen uns im, was war es, Viertelfinale?
Ja, wo Sané den Elfmeter verschossen hat.
Ja, so. Das war halt mieses Matchglück und ansonsten hätten wir dann, glaube ich, den Nürnberger gekriegt, meine ich, ne? Im Halbfinale war das nicht Frankfurt-Nürnberg?
Nee, war nicht Achtelfinale gegen uns und dann hatten sie noch Nürnberg im Viertelfinale, dann Halbfinale
genau so.
Gegen Gladbach.
Also vielleicht war ich auch einen Schritt zu weit. Es war auf jeden Fall so, dass wir das Spiel gegen Frankfurt nicht hätten verlieren müssen. Aber das war aber zum Beispiel ein gutes Pokalspiel gegen Frankfurt. Das hat Spaß gemacht, auch wenn es für uns ein doofer Ausgang war. Aber das hast du halt in Hannover nicht so oft.
Ja,
das
stimmt.
Das Pokalspiel siehst. Deswegen bin ich auch, natürlich ist der Wettbewerb toll, da gebe ich Christoph recht, aber das, was ich in den letzten Jahren von 96 im Pokal erlebt habe, hat mich jetzt nicht elektrisiert.
Nein, überhaupt nicht.
So, weißt du, also ich immer denke, oh ja, okay, Pokal.
Seit 92 ist das doof.
Ja, aber ich meine, wir haben aber immer noch den Nimbus, ne? Ich meine, den musst du ja, also das ist wahrscheinlich, hast du da alles Pokalglück hast du da irgendwie versammelt aufgebraucht. Ja. Wahrscheinlich.
Mit diesem Nimbus, finde ich, muss man aber aufpassen, dass dieser Nimbus nicht die Stadionuhr von 96 wird, so ein bisschen, ne? Weißt du, so
solange es im Pokal ist, ist ja in Ordnung, ne?
Ja, gut, aber ach nee.
Ja, gut, aber jetzt wirklich Pokalende.
Pokalende, genau. Pokalende.
Jetzt kommt auch Seppi mit Beiträgen.
Ah, also. endlich kommt ja. Der Hund, der gute Hund. Seppi, hast du noch eine Dreiviertelstunde, dann darfst du wieder raus, vorher nicht.
Ja, ja.
Frühestens.
Ich kann ja gar nicht laufen, ich habe ja einen kaputten Fuß gerade. Der ist so ein bisschen auch arm dran, der Hund gerade. Aber auch ein anderes Thema. Zurück zum Fußball.
Ich würde nämlich mit euch gerne so ein bisschen auf die Spieler gucken, die wir dieses Jahr hier verarztet und verwurstet haben und vielleicht damit so ein bisschen auch die Saison versuchen zusammenzufassen, zu beschreiben. Lass uns mit den Neuzugängen anfangen. Jonatas fällt uns da natürlich als erster ein und das liegt nicht nur daran, dass er mit irgendwas um die 8, 9, 10 Millionen der teuerste Transfer war. Er ist auch der vielleicht, über den wir am meisten gesprochen haben dieses Jahr hier bei Hannover Lieb. Christoph, ist Flop ein bisschen unfair aufgrund der vielen Verletzungen oder hat er bei dir auch schon den Stempel Transfer Flop 2017, 2018?
Ist schon gestempelt, ne? Also Transfer-Flop heißt ja nicht immer, dass der Spieler nur was dafür kann, ne? Sondern das Gesamtkonstrukt dieses Spielers. Also was alles, was damit dazu hängt, hat er was gebracht für den Verein, Kosten, Nutzen und so, muss man ja schon so ein bisschen rechnen. Klar schleppt er diese Bürde mit rum, das ist immer blöd für einen Spieler, absolut. Aber er hat ganz gut gestartet ja auch, ne? Ist dann direkt nach der Einwechslung da, das Tor und so gemacht, alles gut. Da dachte man schon, okay, wird vielleicht doch was. Ja, und dann hat er eine Verletzten-Historie hingelegt, sondergleichen und dann am Schluss irgendwie mehr Instagram-Bilder gepostet aus der Reha, als dass man ihn irgendwie sonst wie gesehen hat. Also schwierig. Also ja, schon Transferflop. Ich habe auch lange versucht, ihn irgendwie in meinem Hinterkopf zu verteidigen. Aber ja, was willst du denn da verteidigen? Also es geht ja nicht darum, dass man ihn jetzt privat nicht mag oder man kennt ihn privat eh nicht oder dass man jetzt den Spielertypen nicht mag oder so. Er hat halt nicht funktioniert, er hat die Saison über nichts gebracht, also es ist ein Transferflop. So, einfach klingt das.
190 Minuten hat er gespielt nach dem 12. Spieltag noch. Mareile, werden wir uns dran gewöhnen, dass wir ihn nicht so oft mehr sehen, weil er nämlich nächstes Jahr gar nicht für Hannover spielt?
Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich denke gerade, während ihr darüber sprach, dachte ich gerade an das Halbzeitinterview von Edgar Pripp beim Hertha-Spiel. Und da sagte er auf die Frage, Held-Thematik, bla bla, weiterführend, ja, was denn, inwiefern sich denn die Mannschaft verstärken müsste, was da wichtig ist. Und Edgar sagte, es ist wichtig, dass Spieler zu uns kommen, die charakterlich zu uns passen und Qualität haben. Und ich weiß nicht warum und ich will auch Jonatas nicht unrecht tun, aber bei dem hatte ich irgendwie immer so ein Gefühl, als wäre der jetzt nicht so einer, der in der Mannschaft jetzt sofort irgendwie, also sich diesem Freundeskreis so anschließt, den es in der Mannschaft ja gibt. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das durchaus ein Grund dafür ist, warum er irgendwie immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkte. Und jetzt mal diese ganzen Verletzungssachen dazugenommen, ist es dann natürlich einfach kein erfolgreicher Transfer. Und ich glaube, dass er deswegen eben auch dauerhaft nicht in Hannover bleiben wird. Ob du den jetzt eben verkauft bekommst, I don't know. Kann ich nicht sagen. Ich habe mich damit mit der Personalie jetzt auch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Sportlich, wenn er dann auf dem Platz stand, konnte man ihm nichts vorwerfen. Im Gegenteil, da hat er anständige Spiele gemacht.
Ja, ne, das ist nämlich so das, was mich an der ganzen Sache ein bisschen stört. Wenn er gespielt hat, war das, fand ich, immer ganz okay. Ja. Also man muss halt auch immer berücksichtigen, klar, der muss sich dann erstmal wieder ein bisschen reinfinden, wenn er verletzt ist und so, dauert das auch ein bisschen, aber ich fand, auf dem Platz ist das gar nicht so der schlechteste Spieler gewesen.
Vom Einsatz her auch, also der war immer total engagiert und hat gute Szenen gehabt. Ich erinnere mich an diesen einen Lupfer, glaube ich, von irgendwie von einer halbrechten Position auf, weiß ich nicht mehr, richtig guter Ball, also auch mannschaftsdienlich. Das war in den ersten beiden Spielen noch ein bisschen schwierig. Das hat er dann aber relativ schnell verstanden, dass er eben auch mal abspielen muss. Also da kann man überhaupt nichts zu sagen. Es ist halt nur so ein Gefühl, das ich habe. So als wäre er irgendwie nicht so richtig integriert, wie auch wenn er andauernd im Ausland in der Reha sitzt.
Ja.
Aber I don't know. Also ich kann das, wahrscheinlich ist das wirklich was man wirklich nur gut beurteilen kann, ob es lohnt, mit ihm weiterzumachen, wenn man den jeden Tag oder wenn er denn dann da ist, jeden Tag erlebt.
Ja, und da muss ich ganz kurz
zwei Anmerkungen.
Ja, genau, Christoph, schieß
erstens
mal los.
Verstehe ich nicht, warum, da habe ich mich die ganze Saison gefragt, warum muss der eigentlich seine Reha zwangsläufig immer in Brasilien machen? Also
weiß ich auch
dadurch
nicht.
Kriegst du ja, ja auch nicht mehr Anschluss an die Mannschaft irgendwie, ne? Also ja, das zeigt ja schon irgendwie so ein Outstanding-Gefühl, was das irgendwie so vermittelt, und dann kam halt diese Copacabana-Bilder und alles Mögliche so. Das ist dann, finde ich, einerseits irgendwie schwierig und andererseits dann sportlich, wenn er gespielt hat, habt ihr recht, er ist jetzt nicht negativ aufgefallen, aber ist das, was er gemacht hat, denn besser als das, was wir Status quo vorher hatten oder haben? Also mannschaftsdienlich, viel Einsatz, viel Laufen, das sind ja nun Sachen, die machen Harnik, Füllkrug, Klaus, Bebou auch alle. Also fandet ihr das dann besser als das,
Nein.
was wir schon hatten?
Nein, er hat sich da einfach nur gut eingefügt. Also es war für mich, ich glaube, er wurde ja auch vielleicht so ein bisschen deswegen geholt, weil man nicht so richtig wusste, was mit Füllkrug, ne? Kriegt er das hin in der ersten Liga? Und wer hätte denn auch zu dem Zeitpunkt gedacht, dass Füllkrug, also einfach rein den Zahlen nach, der bessere Stürmer ist als Harnik?
Ich nicht.
Ja, klar.
Aber die Frage stelle ich euch auch noch.
Ich nehme schon wieder alles vorweg.
Schlimm mit
Das ist natürlich eben sicherlich eine Überlegung gewesen. Man muss halt gucken, kriegt sich der Füllkrug in der ersten Liga auf ein gutes Niveau gehievt, und wenn nicht, brauchst du einen zweiten Stürmer, jedenfalls nach den Vorstellungen, wie Breitenreiter so spielen lassen will von Zeit zu Zeit. Er hat ja nicht immer mit zwei Spitzen gespielt. Aber wenn du das eben mal machen willst oder was weiß ich, das im Spiel, er hat ja auch im Spiel oft gewechselt, ne, seine Systeme. Oder dann brauchst du natürlich einen, brauchst du zwei, die wissen, wo das Tor steht. Und sich allein auf Harnik zu verlassen, ist ja auch fahrlässig. Aber wenn der sich verletzt oder mal einen Formtief hat, dann brauchst du einen, der vorne die Bälle reinmacht. Und bei Füllkrug wusste man das nicht. Aber ich meine, ist ja nicht schlecht, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ne?
Wir sind ganz zufrieden. Christoph,
ja.
Ist vielleicht das Beste, also ich wollte noch zu dieser Geschichte sagen, da weiß man vielleicht im Inneren des Vereins besser Bescheid. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in letzter Zeit Jonathas öffentlich ganz schön oft von verschiedenen Leuten als Transferflop angezählt wurde und dass man da, glaube ich, schon die Weichen auf Trennung stellt. A, liege ich da falsch, und B, ist es vielleicht trotzdem die beste Lösung, einfach zu sagen, komm, wir versuchen da jetzt irgendwie 5 Millionen oder so zu kriegen, Schadensminimierung, und dann ist das Thema erledigt.
Ich denke, wenn man die 5 Millionen, wer glaube ich, könnte man happy sein, wenn man die noch für 5 Millionen los wird. Wenn man mal in seine, das war ja auch was wir auch oder in der Sendung auch von Anfang an so ein bisschen kritisch gesehen wird, wenn man mal auf seine Transferhistorie guckt, spricht ja auch jetzt nicht wahnsinnig viel dafür, dass sowohl der Verein als auch er jetzt daran interessiert sind, sich jetzt da krass reinzubeißen, weil die Identifikation so groß ist. Also er hat ja schon diesen Stempel Wandervogel auf der Stirn, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, wenn man sagt, okay, weiß ich nicht, irgendein Verein aus Russland, aus China, aus sonst wo, zahlt uns nochmal 5 Millionen, dann gute Reise. Also könnte ich mir schon, denke ich schon, dass das für beide Seiten besser wäre.
Ich erinnere mich aber kurz nach der Verpflichtung von Jonathas, dass da so ein recht gefühliger Artikel irgendwo in irgendeiner hannoverschen Tageszeitung stand, der diese Wandervogel-Historie so ein bisschen beleuchtet und entkräftet hat, meine ich, aufgrund auch so einer persönlich schwierigen Lage mit der Mama, meine ich auch. Also ich glaube, da hat man vielleicht Jonathas auch ein bisschen Unrecht getan, weil ich weiß jetzt, das ist lange her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß nicht mehr genau, was da drin stand, aber es war so, dass mir jedenfalls dieses ständige den Verein wechseln transparenter war danach. Und das ist eben, ja, aber das, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das erinnere ich noch.
Vielleicht kommt noch ein weiterer Wechsel bei ihm hinzu. Wir werden es erleben. Der Sommer ist noch lang. Andere interessante Wechselpersonalie, wie ich fand, Josep Elis, der ist im Winter gekommen für 500.000 Euro Leihgebühr, und dann mussten wir ihn aufgrund einer Kaufpflicht jetzt im Sommer für noch 2,5 Millionen obendruf, also insgesamt Paket 3 Millionen kaufen. So, da dachte ich im ersten Moment, mega Idee. Dann holst du den, dann ne, verschiebst du das mit dem Geld, dass das dann erst in die nächste Saison läuft. Ach, wunderbar, 96 wieder voll mitgedacht. Und jetzt am Ende der Saison stehst du da, hat er 17 Spiele, war er nicht immer dabei, aber zumindest relativ regelmäßig. Und jetzt musst du den kaufen, Christoph. Bist du damit so ganz glücklich?
Nein. seine ersten Spiele habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Prototyp eines unauffälligen, soliden Spielers, der dir gar keine Spiele gewinnen wird, aber mutmaßlich auch keine durch krasse Fehler verlieren wird. Und für so einen Spieler ist das dann doch wieder ein ganz schön dickes Paket, was man stemmen muss dann finanziell. Und gerade hinten raus hat er ja auch gar nicht mehr so oft gespielt. Timo Hübers hat ja irgendwie so ein bisschen den Rang aufgelaufen, was ich auch irgendwie auch die bessere Variante finde. Jetzt hat man den halt, ja, ist jetzt kein Transfer, wo ich sagen würde, super, 1 plus mit Sternchen, sondern so eine 3-Minus-Geschichte, finde ich.
Sehe ich ganz anders.
Ah, endlich jemand.
Gut. Sehe ich ganz anders. Allerdings mehr aufgrund von Verheißungen, denn aufgrund des Gesehenen. Und zwar, also ich habe bei dem Eles ein paar Sachen gesehen, die ich unheimlich gut finde. Der ist technisch wahnsinnig gut am Ball. Der hat eine tolle Spieleröffnung. Der spielt einen viel besseren, viel saubereren, eröffnenden, mitunter auch richtig guten vertikalen Ball als jemand wie Salif Sané. Wir wissen alle, dass der andere Qualitäten hat. Aber das haben wir nicht. Hübers kann das im Übrigen auch. Und das finde ich interessant, dass wir da mit Eles und Hübers zwei ganz, ganz junge Spieler haben. Und bei Eles, das muss man natürlich sagen, also ich finde, er bringt ganz, ganz viel mit, muss aber natürlich auch noch fürchterlich viel lernen. Kommt aus einer anderen Liga, die mit dem Tempo, mit der Robustheit der Bundesliga nicht viel zu tun hat. Er hat nicht so oft gespielt. Wenn er gespielt hat, hat er ein paar dicke Böcke drin gehabt, aber auch viele Sachen richtig gemacht. Und wenn man sich mal anguckt, wie alt der ist. Wie alt ist der? 21, 22, 23, sowas.
24 ne? sogar schon.
Ja, oder so. Gut,
vor kurzem aber erst geworden. Also neulich war er noch 23.
Er war eigentlich 23 genau. Die ganze Saison über. So ist ein junger Spieler, für einen Abwehrspieler ist das ja nun auch kein Alter. Und ich glaube, dass der, wenn er weiter hier im Training fleißig ist und lernt, dass das ein richtig, richtig guter defensiver Spieler für 96 werden kann. Der, und das ist ja eigentlich das, was Breitenreiter möchte, der hat ja nun überhaupt nichts übrig dafür, die Bälle irgendwie unkontrolliert rauszubolzen, wenngleich man das auch mal darf zwischendurch. Aber er will, ist ja eigentlich, und die Mannschaft auch, bemüht darum, alle Situationen spielerisch zu lösen. Das klappt natürlich nicht immer. Aber sie versuchen es, und wenn du da eben jemanden hast hinten, der groß ist, bedeutet potenzielle Kopfballstärke mitbringt, gleichzeitig aber eben auch einen Fuß hat, der dir den Spielaufbau auf ein qualitativ anständiges Niveau hebt, ist das sicherlich erstmal was, wo man jetzt nicht gleich sagen sollte, nö, nur weil der ein paar Mal, weil der nicht viel gespielt hat und Fehler gemacht hat. Hat Sané am Anfang im Übrigen auch am laufenden Band.
Ach, der hat ganz andere Fehler gemacht. Aber ich
bin... Ja, aber nein, aber das ist das, weswegen ich Eles immer noch eine absolut interessante Personalie finde und über die man jetzt nicht den Stab brechen sollte nach einem halben Jahr.
Und genau so sehe ich das auch. Ich hoffe, dass der Junge einschlägt. Das wäre fantastisch, weil genau das, was du beobachtest hast, habe ich auch gesehen und bin der Meinung, wenn der einen neben sich hat, mit dem es ganz gut funktioniert, das muss natürlich dann irgendwie auch passen und dann möglichst wenig eklatante Fehler am Anfang der Saison machen, dass man dann gleich so ein bisschen Vertrauensgeschichte dabei hat, kann der uns nächstes Jahr viel Freude bereiten. Mal schauen, ob das funktioniert. Anderer Neuzugang, und jetzt wird schon alles ein bisschen schwieriger. Ostrzolek. Ich habe die ganze Saison gebraucht, nein, das stimmt gar nicht, ich habe nur wenige Spieltage gebraucht, zu lernen, wie man seinen Namen schreibt und bin ganz stolz und hoffe deshalb, dass er nicht geht. Er kam ablösefrei aus Hamburg und auf der anderen Seite der Innenverteidiger oder der Verteidigungskette Korb kam für 3 Millionen aus Gladbach. Beide stark angefangen und dann halb stark nachgelassen. Christoph, trifft das die Sache ganz gut?
Das ist lustig, als ob du, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht und genau das steht da drauf. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt auf meinen Bildschirm geklinkt hast oder so. Es ist ein bisschen gruselig, aber...
Ihr seid euch so nah einfach.
Ich glaube, sowas geht mit, nur mit einem MacBook, aber egal. Ja, ungefähr so würde ich es tatsächlich auch sagen. Also gerade Ostrzolek hat ja auch so dieses HSV-Fleck mal mitgeschleppt, zumindest von außen. Ich habe immer gedacht, nee, ich fand den eigentlich in Hamburg schon... okay, und war auch eigentlich jetzt großer Freund der Verpflichtung. Julian Korb fand ich auch, oder finde ich auch nach wie vor eigentlich auch einen großartigen Verteidiger. Ich mag den auch menschlich total gerne. Von daher bin ich von der Rückrundenentwicklung von beiden Spielern, auch wenn man es jetzt aus unterschiedlichen Gründen, das dauert aber jetzt zu lange, das zu erklären, das nicht gleichsetzen kann, von beiden trotzdem so ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube trotzdem, dass es, also gerade Julian Korb, glaube ich, ist für die Mannschaft, passt da super rein und ist, glaube ich, auch ja von der Art, wie er sich gibt, schon eine Stütze für die Mannschaft. Und Ostrzolik ist zumindest oft bemüht. Das ist natürlich blöd, das zu sagen.
Sehr bemüht.
Bemüht ist er auf jeden Fall. Das kann man ihm auch nicht absprechen. Aber von daher möchte ich über beiden auch nicht den Stab brechen. So.
Überhaupt nicht. Also schau mal, wie oft Felix Klaus nur bemüht war.
Früher, weißt du? Genau.
Ja. Und Felix Klaus hat dann unterm Strich eine tolle letzte Saison für Hannover 96 gespielt. Natürlich auch mal mit ein paar Partien dabei. Da hat man gesagt, jo, das war dann auch wieder nur bemüht, aber es waren eben auch ein paar wirklich absolute Highlight-Partien dabei. Und das, was ich an der Mannschaft toll finde, und dann besteht ja nun mal aus Einzelspielern, die dann zusammenkommen, ist, dass es keinen einzigen in der Truppe gibt, den man unterstellen könnte, auch nur im Ansatz, dass sie nicht wollen würden. Und das hast du bei Korb und bei Ostrzolek auch gesehen. Ostrzolek hat auch mal Spiele gehabt, da hat er gleich mehrere gute Flanken hintereinander geschlagen. Also ich habe keine daneben gegangen, weißt du, so irgendwie hinter das Tor oder was weiß ich wohin. So, also er hat auf jeden Fall seine Qualitäten, er hat eine absolut vorbildliche Arbeitseinstellung und er hat aber eben auch immer mal wieder Phasen, in denen er vielleicht nicht so auf Niveau ist. Man hat aber auch in Augsburg, bevor er den Fehler gemacht hat und zum HSV gegangen ist, gesehen, dass der natürlich in einem funktionierenden Mannschaftsgefüge ganz wertvoll sein kann. Und das hat er ja nicht verlernt. Also ich glaube, unterm Strich mediokre Saison von Ostrzolek, von Korb, würde ich sie noch etwas besser bewerten. Ich weiß auch nicht so richtig, warum der hinten raus gar nicht mehr so viel gespielt hat. Das hat er im Übrigen auch selbst nicht. Das ist ja mein Nachbar. Ne? Hat er auch im Übrigen selbst nicht so richtig verstanden, warum. Aber das waren dann halt irgendwelche taktischen oder strategischen Überlegungen von Breitenreiter. Aber ich denke, Ostrzolek und Korb waren ein guter Bestandteil der Mannschaft und werden das auch bleiben, beide.
Ich bin gespannt. Die Sache ist halt, wenn du so Leute hast, die alle nur so Durchschnitt sind, wenn dann alle ein bisschen nachlassen, sind sie auf einmal alle unterdurchschnittlich und dann hast du ein Problem, was die Qualität im Kader angeht. Aber ja, ich bin da ja bei euch. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal einen positiven oder anderthalb positive Neuverpflichtung sehen. Pirmin Schwegler und Ilhas Belouch.
Ja!
Pirmin Schwegler als erstes. 29 Spiele, 6 Vorlagen, immer tadelloser Einsatz. Mareile, unser Top-Transfer, er kam ablösefrei aus Hoffenheim.
Toller Spieler, ganz ruhiger, ja auch einfach so, was man so mitbekommt vom Charakter her, einfach so ein ganz ruhiger, ausgleichender Charakter, Pirmin Schwegler spielt ja nie so, dass du hinterher sagst, boah, war das geil, sondern der spielt, weil es so sprühend und aufregend ist, sondern der spielt genauso, wie er, glaube ich, charakterlich ist, ganz ruhig, intelligent, bedächtig, war unsere Lenk- und Schaltzentrale, hat das sehr gut gemacht, hat der Mannschaft Struktur gegeben, gerade in Phasen, in denen die so ein bisschen drohte, verloren zu gehen in Spielen und so. Also absolut, absolut toller Spieler, bin ich total zufrieden mit, richtig happy. Könnte vielleicht noch ein bisschen torgefährlicher werden von Zeit zu Zeit, oder weil ich glaube, er kann auch selber durchaus mal aufs Tor schießen, das will ich damit sagen. Aber die Standards sind natürlich Bombe und toll, fein, gute Verpflichtung.
Feiner Typ, 10 gelbe Karten, 2-mal gesperrt gewesen, das letzte Mal gegen Leverkusen.
Das zeigt aber auch, dass er eben auch mal zulangen kann.
Da ist immer Einsatz. Christoph, du kriegst als alter Düsseldorf-Experte, kriegst Ilhas Belouch. 5 Millionen Euro soll er gekostet haben, plus minus ein bisschen. Die sind ohne ihn als Meister aufgestiegen übrigens. Er macht 30 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen, allerdings kein Tor mehr in der Rückrunde. Für mich der Transfer, der am schwierigsten zu bewerten ist?
Finde ich gar nicht unbedingt, weil, er hat ja auch vor kurzem erst Kritik von André Breitenreiter bekommen, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil er stagniert, ist ja, auf welchem Niveau stagniert er denn? Also der ist, das muss man mal überlegen, der ist aus der zweiten Liga gekommen, hat da 70 Zweitligapartien auf dem Buckel und wird während der Saison, das muss man ja auch immer noch mal sich vergegenwärtigen, der ist ja, wann ist das, dritter Spieltag oder vierter, irgendwann so, ne? Ist er ja, glaube ich, gekommen. Mhm. Und also während des Spielbetriebs die Mannschaft zu wechseln, keine Saisonvorbereitung in einem funktionierenden, geschlossenen Kollektiv zu machen, dann direkt zu spielen und direkt so abzuliefern. Und die Vorrunde war ja wirklich sogar noch verglichen mit der Rückrunde die deutlich stärkere von ihm. das finde ich erstmal, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Er ist ja erst 24, aber hat sein ganzes Leben hier in der Düsseldorfer Region verbracht, also ist hier auch fest verwurzelt, dann das erste Mal raus aus dem Wohlfühlgürtel, möchte ich mal sagen, und dann direkt so abzuliefern und in so einem funktionierenden Kollektiv Leistung zu bringen und vor allem Fähigkeiten mitzubringen, die in diesem Kollektiv eben noch nicht vorhanden waren. Also schnell über die Flügel machen mit überraschenden Tricks, mit dem ein oder anderen Dribbling, was noch funktioniert, nie nachzugeben eigentlich in der Art, die Gegner anzulaufen, selber zu sprinten. Deswegen fand ich auch diese Elfmeterszene oder Nicht-Elfmeterszene von Leverkusen so beispielhaft. Das war halt er, der nach hinten mitrennt und den Ball abgrätscht. Also Einsatz ohne Ende, dass da nicht alles funktioniert und dass du das dann nicht über 34 oder 30 Spieltage Hin- und Rückrunde deinem ersten Bundesliga-Jahr komplett auf dem Niveau abliefern kannst. Gerade wenn dann, ihr habt es ja auch gesagt, wenn dann die Mannschaft vom Kollektiv lebt und das Kollektiv komplett als Gefüge so ein bisschen abschwächt, dass du dann nicht direkt in deiner ersten Erstligasaison derjenige bist, der dann weiter als absoluter Führungsspieler vorangeht und sagt, komm, gib mir die Bälle, ich regel das dann schon, ist ja auch klar. Also für mich absolut der mit Abstand beste Transfer der Saison und tatsächlich jeden Cent wert. Also ich glaube, an dem werden wir wirklich, wirklich noch hoffentlich noch lange Spaß haben und wenn nicht, dann hoffentlich viel Geld kriegen. Also das ist, also ich finde den überragend.
Oh, ich bin schwer verliebt in Ilas Bebou jetzt wieder.
Christoph, ich wollte auch noch kurz sagen, Christoph hat mit allem recht, was er sagt. Toller Transfer, toller Junge, super Einsatz, klasse. Aber ohne ihn, also man muss aber auch sagen, dass er jetzt auch den nächsten Schritt machen muss. Ne? Und damit meine ich nicht den Verein zu wechseln, sondern er muss halt so ein paar Sachen lernen. Er hat tolle Fähigkeiten in den 1-1-Duellen, aber er verzettelt sich in denen auch zu oft. Er muss noch öfter lernen, abzuspielen, den Kopf hochzunehmen, so Kleinigkeiten. Wenn er das jetzt in der nächsten Saison verbessert, dann wird er richtig gut. Er ist ja jetzt schon gut, aber dann wird er richtig gut.
Und das gilt es zu hoffen. Das gilt es zu hoffen.
Ja, aber das ist das Einzige, was man zu Ilas Bebou negativ sagen kann. Er muss, die Herausforderung, die man an ihn jetzt stellen muss, ist, dass er sich noch einen Schritt weiterentwickelt und diese verständlichen und verzeihbaren Schwächen, dass er die ein bisschen minimiert. Das finde ich, gehört zu Ilas Bebous Bewertung mit dazu.
Dann können wir nächstes Jahr über ihn sprechen als einen der alten Hasen. Und das machen wir jetzt, indem wir über unsere aktuellen alten Hasen sprechen. Jetzt hatten wir die Neuzugänge gleich. Waldemar Anton und Co.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Das waren unsere Neuzugänge. Jetzt schauen wir ein bisschen auf die mehr oder weniger alten Hasen von Hannover 96. Und ich würde sagen, wir fangen hinten an. Waldemar Anton. Hinten raus war er leider verletzt, aber einer der ganz wichtigen Spieler dieser Saison. Und ich habe Daniel Stendel oft kritisiert, aber dafür muss ich wirklich sagen, danke. Er war nicht derjenige, der ihn zum ersten Mal eingesetzt hat, aber er war dann derjenige, der ihn dauerhaft eingesetzt hat. Mareile, der Anton, das ist schon ein guter Typ, ne?
Ach, ich bin so verliebt in Waldi. Waldi ist einfach... Also das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mehrfach erzählt. Ich begleite in Anführungszeichen Waldemar ja auch schon ein paar Jahre. Ne? Ich habe den U17, U19, U23, habe ich Waldemar quasi gesehen und über ihn geschrieben und mit seinen wechselnden Trainern über ihn gesprochen. Und das, was die seit Jahren erzählen, siehst du einfach jetzt in der Bundesliga auf dem Platz. Die haben immer gesagt, der ist absolut konzentriert, der macht seinen Job immer zuverlässig und ist einfach ein richtig, richtig guter Junge, der sich auch mit dem Verein, mit der Region total identifiziert. Hat er, glaube ich, auch gerade im Interview erst wieder gesagt, es gibt für ihn absolut keinen Grund, über einen Wechsel nachzudenken. Und der ist einfach trotz seines jungen Alters einfach ein dermaßener Stabilitätsfaktor für diese Mannschaft geworden. Und vor allen Dingen ist es so beeindruckend, wie flexibel er auch zwischen Innenverteidigung und der Sechserposition hin und her wechseln kann. Und die Sechserposition ist ja nun auch eine komplexe. Und das spielt er halt gut. Alles, was er macht, spielt er gut. Und das ist einfach ein es ist toll, dass wir aus der eigenen Jugend, die ja auch, das ist das vielgescholtene NLZ, eben solche Spieler dann in die Profimannschaft bekommen haben und da jetzt nicht mehr wegzudenken sind. Das eine ist ja, einen Spieler zum Profi zu machen, das andere ist, ihn zum Stammspieler, zum wichtigen Stammspieler zu machen. Und danke Daniel Stendel, aber man muss auch sagen, dass Breitenreiter nicht nur Waldemar Anton extrem weiterentwickelt hat.
Definitiv. Christoph, 10 Millionen Marktwert, ist das unser Juwel? Warum ist er eigentlich nicht mit Yogi mitgefahren? Kommt das noch, wenn sich einer noch verletzt?
Er kann ja noch theoretisch auch für die russische Nationalmannschaft auflaufen, ne? Habe ich gelesen. Also keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich glaube, das ja, er hat ja noch kein A-Nationalspiel.
Geht das nicht schon dann nicht mehr, wenn du U21 DFB gespielt hast?
Oh, jetzt hat sich das nicht geändert? Ich weiß es nicht genau.
So mit gefährlichem Halbwissen.
Aber ich glaube,
perspektivisch klar, einer für Yogi, total. Vor allem, ich find immer so spannend, wenn man dann angesprochen wird, auch so, hier 96, ja, sagen viele dann, da kann ich nicht so viel mit anfangen, aber Sané und Anton, die finde ich richtig geil. Und das ist doch super. Also, ja, dass du dann tatsächlich mal wieder so ein, wie Marale das gesagt hat, so ein Eigengewächs hast, die, das eine totale Identifikationsfigur ist und wo man sich dann, wenn man sich mehr damit beschäftigt, eigentlich häufiger fast schon streitet, ist er jetzt auf der 6 besser oder in der Innenverteidigung. Wie super ist denn, dass man mal so eine Diskussion führen kann? Also wo ist er besser und nicht, wo kann man ihn gar nicht bringen? Dass man ihn bei beiden Positionen bringen kann, bestreitet ja gar keiner, sondern wir reden schon darüber, wo ist er noch besser? Also das sagt ja schon alles. Das finde ich auch grandios, absolut.
Ja, super Typ. Und so ein bisschen, was Stendel mit Anton vor 2 Jahren gemacht hat, hat Breitenreiter jetzt mit Timo Hübers gemacht. Und Mareile hat eben im Off schon gesagt, über den müssen wir aber auch noch sprechen. Und
den finde ich ja fast noch verliebter. ich meine, das sind auch alles Vorschusslorbeeren, aber es ist, also Hübers hat in der U23 in dieser Saison gut gespielt, aber jetzt auch nicht so, dass man irgendwie gedacht hätte, wow, wer ist er denn? Weißt du? Und dann kommt der mehr aus der Not herausgeboren ins Profiteam, wird dadurch die Gesamtqualität, dann irgendwie wird die eigene Leistungsfähigkeit offensichtlich katalysiert und dann spielt der da, als hätte er seinen Lebtag nichts anderes gemacht, macht kaum Fehler, hat einen guten Pass, traut sich mit nach vorne zu laufen, bereitet gegen Hertha, das 3-0 war es, glaube ich, mit einem feinen Pässchen auf Fülle vor und du sitzt da oder stehst da oder was auch immer man tut, während man 96 Spiele guckt und denkst dir, meine Fresse. Also das ist ja geil. Also ich bin sowas von angetan von Timo. Ich fand wirklich, und ich meine, der hat ja auch nicht gegen die Schlusslichter der Liga gespielt. Der hat gegen eine super aufgelegte Stuttgarter Mannschaft gespielt. Der hat gegen Bayern München gut gespielt. Und der hat auch gegen Hertha gut gespielt. Und jetzt ein Spieler habe ich vergessen.
Hoffenheim war es, wo ich prognostiziert habe, dass er es vermasselt. Aber hat er auch nicht, hast du auch recht.
Hat er auch gegen die, und ich meine, Hoffenheim hat ja einen Wahnsinnsball gespielt, auch gegen uns. Das war übrigens ein gutes Auswärtsspiel, auch wenn wir es verloren haben. Aber und du siehst einfach, dass der direkt auf den Punkt gegen die wirklich starken Offensivleute, starker gegnerischer Teams da ist und sich vor allen Dingen auch was traut.
In der Tat.
So, und das, also ich bin total begeistert von Timo Hübers.
Ja, Christoph, du auch?
Ich habe auch gedacht, der müsste jetzt eigentlich auch mal, wann kommt das Spiel, wo er jetzt wirklich zeigt, dass er noch nicht bereit ist für die erste Liga?
Wird nächstes Jahr kommen.
Ja, genau. Aber selbst dann habe ich auch wieder gedacht, krass eigentlich, dass es nicht kommt. Gerade dann, vielleicht wäre es das Leverkusen-Spiel gewesen, irgendwas, ne, wo man denkt, okay, jetzt ist die Luft so ein bisschen raus. Aber nee, der hat einfach durchgezogen und weitergemacht. Und das gibt schon Hoffnung. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, finde ich, dass wir den jetzt nicht zu hoch loben. Weil ich erinnere, vor 2 Jahren, da haben wir auch einen gewissen Noah Joel-Sarin-Basé, der zum ähnlichen Zeitpunkt der Saison kam, auch als den absoluten Überflieger für alle Zeiten gesehen. Von daher müssen wir gucken, so ein bisschen, ne, wie du gesagt hast, die schlechten Zeiten werden auch noch kommen, aber überhaupt, dass der überhaupt eine Option für die Zukunft ist, habe ich jetzt so bis Mitte der zweiten Saisonhälfte nicht auf dem Schirm gehabt und es ist doch schön, dass das einfach aus dem Nichts sozusagen nochmal kommt.
Aber ich glaube, man muss schon noch zu Hübers und Sarin Rennbasé insofern etwas unterscheiden, dass Hübers sicherlich der, ohne jetzt Noah Unrecht tun zu wollen, aber sicherlich der etwas bedachtere Spieler ist. denke ich, auch mit einer geringeren Verletzungsanfälligkeit. Ich meine, der Junge studiert BWL nebenher, ne? Der geht normal zur Uni.
Find der soll super. Sich auf Fußball konzentrieren, der Junge. Was interessiert mich denn sein Abschluss?
Nein, doch? Aber ich finde das super, weil ich will bei Hannover 96 nicht solche Prollspieler à la Aşkan Dejaga sehen oder sowas. Sondern ich will schon, dass hier anständige Jungs rumlaufen. Das ist jetzt vielleicht bescheuert, weil das mit Fußball nichts zu tun hat, aber vielleicht eben doch. Weil das dann nämlich intelligente Jungs sind, die sicherlich auch dazu in der Lage sind, ein Fußballspiel zu lesen und so weiter und antizipieren können. Und ich finde Timo Hübers einfach eben rundum, ähnlich wie Waldemar Anton, eben so ein guter Junge. So ein guter Junge. Und macht eben auf dem Fußballplatz auch Spaß. Und bei Waldemar haben wir auch im Verlauf seiner aufsteigenden Karriere auch das ein oder andere Spiel gesehen. Da hast du gesehen, so okay, jetzt hat er vielleicht mal eins, das nicht ganz so stark ist, obwohl ich mich vielleicht auch gar nicht an eins erinnern kann. Aber jedenfalls wird das bei Timo auch so sein. Da wird mal eins dabei sein, wo er vielleicht echt mal einen dicken Bock schießt oder sowas. Aber wenn der auch nur annähernd das Niveau halten kann, das er jetzt hingelegt hat, dann wird das auf sich nicht mehr als eine Option sein.
Ich bin gespannt. Das ist, glaube ich, so bisher zumindest die Personalie für nächstes Jahr, auf die ich mich am meisten freue. Was wird aus Timo Hübers? Was können 5 Spieler am Ende der Saison bewirken? Und die wären ja wahrscheinlich gar nicht gekommen, wenn sich Waldemar Anton nicht verletzt hätte. Das darf man ja irgendwie auch nicht vergessen.
Ja,
da ist ein Zusammenhang. Mal schauen, vielleicht wird das unser neues traumhaftes Innenverteidiger-Duo. Vielleicht ist aber auch Eles dabei. Vielleicht wird noch der ein oder andere verpflichtet. Das kommt
oder ein
alles.
Entfernter Cousin von Sané kommt noch.
Oh, aber hauptsächlich nicht sein Bruder, den Räuber da. So viel gestänkert hat.
Sieht so böse aus auch. Ne?
Ja, den wollen wir nicht.
Was ist mit dem eigentlich? Ist der verletzt oder spielt der einfach so keine Rolle mehr?
Nee, der ist woanders. Der ist jetzt nach Frankreich gegangen oder so? Oder England, zweite Liga? Keine Ahnung.
Habe ich noch nicht mitgekriegt.
Gut. Auf jeden Fall ist er weg. Hinter den beiden, also hinter Hübers und Anton, nicht in der Rangfolge, sondern auf dem Platz steht Philipp Czauner. Und der hat Leverkusen mal ausgenommen, immer dann gespielt, wenn er fit war. Und Esser hat einfach verdammt viel zugeguckt. Christoph, Czauner hatte diese Saison Hochs und Tiefs. Wie bewertest du das im Gesamteindruck?
Ja, wenn man jetzt den dicken Strich drunter zieht und abwägt, wie viele Punkte hat er uns gekostet? Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber gefühlte Wahrheit. Ich glaube, das stimmt schon. Wie viele Punkte hat er uns gekostet und wie viele Punkte hat er uns potenziell gerettet, indem er im 1 gegen 1 unglaublich viele Bälle festgemacht hat? Gerade, wenn man nochmal zurückguckt, sich diese Spielzusammenfassung nochmal anguckt, das war ganz, ganz oft, da ist er im 1 gegen 1, was er ja auch in der zweiten Liga schon super gemacht hat, hat er uns viele Bälle beim Stand von 0-0, von 1-1, also immer wenn es ganz knapp war, eine knappe Führung und so, immer wieder festgemacht und gute Paraden da gezeigt, auch auf der Linie gut. Ja klar, hat er auch bei vielen oder einigen Fernschüssen nicht gut ausgesehen. Fußballerisch, ich glaube, ich wüsste jetzt gerade keinen, der seit Hamburg in Pollersbeck am Tor hat, ist, glaube ich, keiner mehr so limitiert am Ball.
Aber man muss da ganz klar, er hat sich fußballerisch unheimlich weiterentwickelt. In dieser natürlich nicht auf dem Niveau von Manuel Neuer oder Marc-André Ter Stegen, das will ich nicht sagen, aber gerade wenn du mal, das hat auch was mit technischen Fertigkeiten zu tun, wenn du dir mal anguckst, wie viele Abschläge beispielsweise bei einem Ron-Robert Zieler ins Ausfliegen und bei Philipp Czauner, der gewinnt aber Czauner aber mit weitem Abstand. Das stimmt. Also er hat
aber davon ab finde ich halt auch,
Kolt hat mit ihm gut, er wird ihn nicht mehr auf ein Nationalkeeper-Niveau heben, das ist vollkommen klar. Aber er hat mit ihm gut gearbeitet und die ganzen Vorteile hast du ja gerade schon genannt. Im 1:1 ist er Weltklasse.
Eben, und ich finde, darauf kommt es dann am Schluss auch an, ne? Also wenn du dann, wir haben ja nicht den Anspruch, in die Champions League zu kommen, dann brauchst du halt auch Torhüter, die im Spielaufbau überragend sind und fußballerisch Weltklasse. Ja. Das brauchen wir alle. Wir brauchen einen Torhüter, der hinten die Bälle hält und im 1:1, wenn mal vor einer patzt, mal einen rausholt, und das hat er absolut geliefert. Also ich fand ihn deutlich besser, als ich es vor der Saison gemutmaßt hätte.
Dem schließe ich mich auf jeden Fall an.
Und er ist für die Kabine, das weiß ich aus internen Kreisen, ist er einfach unheimlich wichtig. Das sind halt dann so Soft Skills noch, also er ist halt einfach für die Mannschaft in der Kabine, auf dem Platz, ist er einfach wirklich wichtig, und das ist halt auch nicht zu unterschätzen.
Das wäre dann noch tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, Mareile. Esser hat so eine kleine Kampfansage rausgehauen jetzt am Ende der Saison, so von wegen, ja, ich lasse mich hier nächste Saison wieder geht's wieder von vorne los, und mein Ziel ist es zu spielen. Glaubst du ernsthaft, dass Breitenreiter, insbesondere auch unter dem Aspekt, den du gerade genannt hast, Schauner ist Kapitän und ich glaube, er ist nicht Kapitän, weil sich kein anderer gefunden hat, sondern weil die Mannschaft glaubt, dass er dafür der Richtige ist.
Und weil Edgar Prippen einen Kreuzbandriss hat.
Ja, aber der arme Junge, den habe ich hier nicht heute nicht auf meinem Zettel stehen. Aber glaubst du ernsthaft, dass Breitenreiter Schauner rausnimmt und Esser aufstellt nächste Saison? Nein.
Nein, also ich glaube auch, dass Schauner nächste Saison auch Kapitän Nummer 1 wird. Natürlich alle Daumen gedrückt für Eddie, dass er schnell auch wieder spielen kann. Aber ich glaube, dass Schauner einfach unter Beweis gestellt hat im Verlauf dieser Spielzeit, dass er wirklich der Kapitän der Truppe ist. Und ich kann mir das, also auch von den, also wann immer Esser gespielt hat, sei es im Pokal oder als Schauni mal nicht konnte, der hat ja gar nicht viel falsch gemacht, aber das ist das, was ich von Anfang an der Saison gesagt habe, ist sicherlich auch ein wahnsinnig netter Kerl, also der wirkt ja nicht irgendwie blöd oder sowas, aber Schauner hat einfach eine Aura und ein Standing in der Truppe und hat natürlich Fehler gemacht, er hatte ja wirklich eine schwierige Phase, ne? Also das war ja auch wirklich so kurz vor nackig, dass du gesagt hast, also wenn ihm jetzt nur ein Ding passiert, musst du den rausnehmen. Na, aber das ist dann, hat er ja überwunden, hat er auch stabilisiert dann wieder die Leistung und so. Also es gibt im Augenblick, auch gerade nach dem Auftritt in Leverkusen, nicht viel, das dafür spräche, auf der Torwartposition auch nur irgendwas zu verändern.
So sehe ich das auch. Und dann gehe ich davon aus, wenn wir nicht noch jemanden verpflichten, und damit meine ich nicht Leo Weinkauf, dass wir nächste Saison wieder mit Philipp Schauner im Tor spielen werden. So, jetzt Blick nach vorne. Niklas Füllkrug, 14 Tore, 3 Vorlagen. Martin Harnik, 9 Tore, 3 Vorlagen. Irgendwo habe ich vorhin gelesen, 4. Ich glaube, ist auch egal. Ich bin ganz ehrlich, hättet ihr mich vor der Saison gefragt, wer macht mehr Tore von den beiden, hätte ich gesagt, mit Abstand Martin Harnik.
Hätten wir alle gesagt.
Ja. Ja. Habe ich mich geirrt. Und
haben wir uns alle geirrt. Alle miteinander.
Also ich bin aber am Ende auch ganz froh, dass Martin Harnik dann auch 9 Tore gemacht hat. Also das sind 23 Tore. Wir haben ein Stürmer-Duo, das 23 Tore geschossen hat. Christoph, mir geht das Herz auf fast.
Total. Und wir haben eine super Definition ja auch dadurch gewonnen. Er ist ja unser Jahrhundertrekordstürmer. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, die offizielle Formulierung. Jahrhundertrekordstürmer. Ja, ja. Das finde ich großartig. Das ist toll. Zusammen mit Bobic und Didi Jakonan, glaube ich, ne?
Jakonan.
Genau,
ja. Das und in einem Atemzug mit diesen beiden genannt zu werden, ist jetzt nicht das Schlechteste. Also ist ja überragend, wie das gelaufen ist, ne? Also
geil, ja.
Also von der Treffer, ich finde, er hat aber auch so eine lustige Entwicklung in der Saison gemacht. Ich finde, er hat am Anfang ein Stück konstanter getroffen. Dafür hat er dann am Schluss aber für die Mannschaft noch mehr gemacht und hat sich vor allem fußballerisch, finde ich, unfassbar entwickelt. Wahnsinn. Also das war ja fast schon Lewandowski-eske Züge, wie er zum Teil die Bälle festgemacht, verteilt, weitergeleitet, direkt gespielt. Also gerade technisch wahnsinnig gut. Form des Lebens.
Da bin ich sowas von bei Christoph, gerade was diesen Punkt der fußballerischen Entwicklung anbetrifft. Das ist ja unglaublich, was Breitenreiter mit dem gemacht hat. Also du hast ja vorher immer so gedacht, Fülle wäre so ein bisschen hüftsteif und ja, der kann gut auf die Bude dreschen und da weiß man manchmal auch, dass er, wo er zu stehen hat, aber du hast dem ja erstmal, du hast ja nicht in einem Atemzug mit Füllkrug gesagt, technisch gut. Weißt du, also das war ja nicht der Fall. Das hat man ja viel mehr Martin Harnik irgendwie zugeschrieben. Und ich finde, dass Füllkrug eine unheimliche Spielintelligenz gezeigt hat, dass er alles, was Christoph gerade schon gesagt hat, Bälle festmachen, Bälle weiterleiten, sich in direkten Duellen durchsetzen, dieser ganze Kram, den du da vorne brauchst, um dann auch vor die Kiste zu kommen. Also wirklich, wirklich klasse. Und was ich echt irgendwie so sinnbildlich für ihn fand, war das Spiel gegen Hertha, als er da irgendwie 500 Torchancen gefühlt nicht macht, dann drischt er den Ball da drauf, der fliegt von der Unterkante gegen vor die Torlinie und du hast richtig gemerkt, der hat jetzt so die Schnauze voll und schießt dann dieses Tor aus vergleichsweise ungünstigen Winkel, also technisch dann einfach so gut, und da hast du halt auch gesehen, was er für eine Mentalität hat, und das kommt halt noch oben drauf. Der hat eine Mentalität, das ist ein Hannoveraner Junge, der identifiziert sich total hier mit der ganzen, auch mit der Region, mit dem Laden. Der ist irgendwie auch drollig, wie er damit sagt, der sieht ja eigentlich aus wie 14, wenn du dem so ins Gesicht guckst. Ne? So irgendwie ist halt, also ich finde, der ist einfach so wahnsinnig sympathisch auch und es passt gerade alles total toll bei ihm. Ich drücke fest die Daumen, dass er die Form konservieren und in die nächste Saison mit reinnehmen kann.
Das wäre ganz fantastisch, denn dann hätten wir zumindest, was den Sturm angeht, eine Sorge weniger.
Auf jeden Fall.
Verkauft wird er nicht mehr, da sind wir uns alle einig, ne?
Also bist du wahnsinnig. Gut.
Ich glaube auch nicht, dass er das wollen würde, ehrlich gesagt. Also gibt es keinen Grund, aus mehreren Gründen nicht.
Nö. Ich denke.
Aber man sieht auch an Füllkrugs Beispiel toll, dass Breitenreiter auch den Kader geil gemanagt hat. Weil der war
Mareile,
ja auch.
Mareile!
Ja, Entschuldigung, ich bin gerade so aufgeregt.
Und jetzt glaube ich nämlich, dass du mein Spickzettel hier vorab gelesen hast. Da kommen wir doch gleich noch zu.
Ja, ich halte doch schon die Klappe. Ich freue mich nur so gerade.
Ja, ich freue mich auch. Es war ja auch eine taugliche Saison, würde ich sagen. Aber Hanik, Füllkrug, ja, das lief ganz gut. Und verpflichtet wurden sie ja tatsächlich beide vor der Zweitligasaison. Und ich erinnere mich noch an den Tag, das waren die beiden, die gleichzeitig verpflichtet wurden. Einen haben wir noch, hat die Social-Media-Abteilung damals rausgehauen. Und wir haben alle sehr gelacht und gedacht, wow, jetzt haben wir aber ordentlich nachgelegt. Und das war dann tatsächlich für die zweite Liga gut und auch für die erste. Wie gesagt, 23 Tore zusammen, die beiden Jungs in der Bundesliga, das ist ordentlich. Ja, und ordentlich ist jetzt der letzte Spieler, den wir noch kurz besprechen. Kurz, ja, vielleicht kann man kann wahrscheinlich gar nicht lange genug über ihn sprechen. Er ist so ein bisschen was wie der 96-Held der letzten Jahre, Salif Sané.
Oh.
Salif Sané wird den Verein verlassen. Er wird nach Schalke wechseln und ich denke, das verstehen wir alle, aber Bombentyp. Richtig, richtig gute Saison mit kleinen Ausreißern nach unten. Christoph, unterschreibst du das so?
Absolut. Überragende Figur natürlich. Also ich habe es ja eben schon gesagt, einer von den Namen, die man mit 96 tatsächlich in Verbindung bringt. Wie lange war der jetzt hier? 5 Jahre, ne?
Fünf, glaube ich.
Ja. Wann war denn zuletzt mal ein Spieler, der dieses Potenzial hatte, 5 Jahre lang bei
Lars
uns?
Stindl.
Ja, okay. Ja. Stimmt, gar nicht so lange her. Stimmt, okay, ja. Alles klar.
Aber den war er ja auch nicht böse. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja, klar.
Nein, ja. Und ist mit runtergegangen, ist wieder mit hochgegangen. Absolute Führungspersönlichkeit, hat sich auch über die Jahre hinweg vom Enfant terrible zur Führungskraft entwickelt. Outstanding im Kopfballspiel, sowieso müssen wir nicht drüber reden. Spielaufbau. Ja, so passt eigentlich auch. Ich freue mich einfach für den Jungen, dass er nächste Saison Champions League spielen darf. Ganz ehrlich, ich find's absolut gut. Also, ob es jetzt Schalke oder sonst ist, ist völlig egal. Ich hätte ihn noch lieber, ehrlich gesagt, dann in England oder so gesehen, aber passt voll. Also, ich freue mich für den Kerl, dass er Champions League spielen darf, hat er sich verdient. Und es war ja ein absolut sauberer Abgang auch, mit Tränen, mit allem, also alles cool.
Und man hat ihm das auch geglaubt, ne? Also das war, er gibt ja nicht gerne Interviews und ich glaube, er zeigt sich auch so in seiner Verletzlichkeit auch nicht gerne, hat ja versucht, das zu überspielen, so ein bisschen, dass er eigentlich jetzt richtig mal kurz heulen muss, ne? Als er dann runterging gegen Hertha. Und das macht ihn halt auch sehr sympathisch. Also er hat das ja auch gesagt, der kam als ganz junger Kerl aus Frankreich hier nach Hannover, sprach die Sprache nicht und spricht jetzt mittlerweile vernünftiges, ordentliches Deutsch, auch nicht perfekt, aber sagt halt, das ist seine Familie. Und natürlich, weißt du, wenn du hast hier niemanden, kommst dann in den Fußballverein und wenn du dann eine Truppe vorfindest, jedenfalls jetzt in den letzten 2 Jahren, die halt eben so im Innenverhältnis auch so gut funktioniert, dass das nicht einfach ist zu gehen, aber natürlich muss er gehen für seine persönliche Entwicklung. Ne? Das ist, und es ist, also dass der muss jetzt Champions League spielen, der muss tatsächlich den nächsten Schritt machen und das heißt den Verein wechseln.
Mhm. Und
weil wir
leider
kein Champions League Verein sind.
Das wird er auf Schalke vermutlich, hoffentlich schaffen. Wir drücken ihm die Daumen. Ich sage vielen Dank für die 3 Tore am Ende der Saison, die mir meine Sportwetten-Saison dann noch so ein bisschen verschönt haben.
Weißt du, wie schön das auch war, dass er dann gegen Hertha noch dieses Tor dann macht und das dann eben auch irgendwie, weißt du, das war halt so ein Abgang nach Maß. Der hat uns dann einfach auch, ich meine, wir waren ja auch vorher im Grunde irgendwie irgendwie safe, aber musstest es halt festmachen. Und genau. Sanés zweites Tor war zu dem Zeitpunkt auch echt unheimlich wichtig in dem Spiel da, weil Hertha ja zu Beginn auch Chancen hatte und so. Und das war einfach rundum schön. Und,
ja, genau. Und so, ne? Die Feel-Good-Story von Hannover 96, Salif Sané.
Ja. Das unterscheidet uns dann auch von Leverkusen, ne? Weil wir haben unsere schöne Abschiedsheldengeschichte gekriegt.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Wir spielen spielen keine Champions League.
Ist alles in Ordnung. So. Beide spielen keine Champions League. Salif Sané spielt hoffentlich nächstes Jahr Champions League. Wir machen noch ein kurzes Break, sprechen dann über den von Mareile eben schon angesprochenen Trainer André Breitenreiter über Horst Held. Wir lösen auf, was die Hannover liebt. Mitglieder getippt haben am Anfang der Saison, wo Hannover 96 landet. Ich habe tief im Archiv gekramt und dann machen wir die Sendung zu.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Jetzt haben wir über die Spieler gesprochen, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen um die Jungs drumherum sprechen. Auf der einen Seite André Breitenreiter. Und wenn man Kind, Held und Breitenreiter als die drei wichtigen Männer neben dem Platz betrachtet, dann kann André Breitenreiter ja eigentlich nur gut aussehen, wenn man die Saison betrachtet. Oder, Mareile?
Ja, nein, also das ist natürlich alles mit dem ganzen Tohuwabohu drumherum, nicht nur Fans, sondern Held hat ja auch seinen eigenen Nebenkriegsschauplatz aufgemacht, so als wäre er fast eifersüchtig, könnte man denken, auf das Theater. Aber nein, Breitenreiter hat einen tollen Job gemacht, hat die Mannschaft unheimlich flexibel in die Saison geschickt. Die Mannschaft hat, also er hat ja, weißt du, die haben ja nicht gespielt wie ein Aufsteiger, sondern die haben Ballbesitzfußball gezeigt, die haben gezeigt, das habe ich vorhin schon einmal gesagt, dass sie sich bemühen, sich aus jeder Situation irgendwie spielerisch zu lösen. Und das ist deutlich mehr, als man von den allermeisten Aufsteigern und im Übrigen auch sonst von so mancher Bundesligamannschaft sieht. Und deswegen, das ist natürlich alles noch lange nicht perfekt und es ist auch oft fehlerbehaftet gewesen, aber es gab in dieser Saison nur ganz, ganz wenige Spiele, die wirklich nicht gut waren. Und selbst in der langen Zeit, in der wir fast alles verloren haben, hat die Mannschaft immer eigentlich anständig Fußball gespielt. Und deswegen ist der Job, den Breitenreiter gemacht hat, gerade in der Komplexität, die die Mannschaft so an Spielsystemen obendruf bekommen hat, höher einzuschätzen als der oft zitierte und viel umjubelte Mirko Slomka, der eigentlich nur relativ einfachen Fußball, der dann irgendwann auch aufgebraucht war, hat spielen lassen. Wenn man jetzt mal so die Erfolgstrainer der letzten Jahre sich mal anschaut. Also das, was Breitenreiter gemacht hat, hat eine deutlich mehr Breite und Tiefe als so manch andere Trainerleistung oder Trainer schaffen. Das ist echt gut. Und wenn jetzt ein paar neue Spieler noch dazukommen und das alles einigermaßen weiter rund läuft, glaube ich, dass das im nächsten Jahr noch mal einen Ticken besser wird.
Ja, sein Vertrag läuft noch bis 2019 und Christoph, er hat in Anführungsstrichen Bedingungen gestellt für eine Vertragsverlängerung. Er hat gesagt, ich möchte sehen, dass die besprochenen Veränderungen umgesetzt werden. Ich möchte sehen, dass wir unsere Ziele auch erreichen können. Da geht es nicht nur um den Kader, das ist klar, das wäre jetzt auch zu komplex, wenn wir das alles ansprechen würden, aber auch in der Infrastruktur müssen wir uns verbessern. Der Trainingsplatz soll eine Rasenheizung kriegen, es soll ein neues Flutlicht geben und er möchte dann gucken, wie der Kader zum Beginn der Saison ist und dann möchte er gerne in Hannover verlängern. Sagt aber auch, ich bin Hannoveraner, fühle mich sehr wohl. Das spielt für mich in der Entscheidungsfindung aber keine Rolle. Wie glaubst du, würde es mit André Breitenreiter in Hannover weitergehen?
Na, erstmal sind ja seine Forderungen absolut verständlich. Also, dass wir überhaupt davon reden, der Trainingsplatz soll eine Rasenheizung haben. Wo sind wir? Also, dass er die Forderung überhaupt stellen muss, sagt schon so vieles aus. Natürlich darf er
überhaupt als Forderung zu deklarieren. Ich meine,
ja, eben.
verständlich, dass das ihm hingestellt wird mit seiner Truppe.
Ja, vor allem, warum ist er denn der Erste, der das fordert? In der Konsequenz, da kann man auch noch mal ein paar Vorgänger hinterfragen. Aber natürlich sind diese ganzen Forderungen absolut nachvollziehbar. Und natürlich, er hat ja auch geliefert, das muss man ja auch sagen. Ne? Also er war so ein bisschen, ich vergleiche das immer so mit dem kleinen gallischen Dorf, was so ein bisschen unterschätzt wurde. Er war so der Anführer dieses kleinen gallischen Dorfs, das den Abstiegsaspiranten Nummer 1 von außen, also uns, trainiert hat und eine sportlich überragende Saison hingelegt hat. Also ist er jetzt auch einfach in der Position zu sagen, okay, ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte jenes, natürlich in einem gewissen Rahmen. Und dass dieser Rahmen dann erfüllt wird, da wird es ja schon Gespräche gegeben haben, ist ja voll natürlich, dass es dann für ihn Voraussetzung dafür ist, dass er bleibt. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn es jetzt nicht die absolut überzogenen Forderungen sind, so schätze ich ihn aber auch nicht ein, sondern das werden schon realistische Sachen sein in Sachen Professionalisierung und Struktur vor allem, dass wenn das erfüllt wird, dass man sich dann auch so hinsetzt und verlängern wird. Das denke ich schon. Nur ich finde es halt interessant, das ist auch so ein neues Selbstbewusstsein von Erstligatrainern. Ich glaube, wenn wir das jetzt ausführen, geht es zu weit, aber ist ja eine ähnliche Herangehensweise wie Herr Hasenhüttl jetzt von einem anderen Verein, der nicht so sehr geliebt wird. Aber auch der hat ja gesagt, ich habe meine festen Ansätze und wenn die nicht erfüllt werden, dann muss ich leider gehen. Ich finde das sinnvoll und ich finde, das macht dahingehend Sinn, als dass man ja auch selber als Trainer ein klares Konzept vorgeben möchte und vorzugeben hat. Was schon mal dafür spricht, dass man eins hat, das ist schon mal gut. Und natürlich braucht man dafür Voraussetzungen. So, und wenn man dann als Trainer sagt, ich habe diese Voraussetzung, kann also mein Konzept weiterführen, dann wird er auch bleiben. Also ich denke, ja, wir werden hoffentlich noch lange Spaß an André Breitenreiter haben.
Wie lange der Spaß mit Horst hält, ist, ich habe ja so zu jedem so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber Christoph, bei Horst Held habe ich einfach nur geschrieben, was soll ich dazu sagen? Also, versuch es mal irgendwie.
Was sollst du dazu sagen? Ist schwierig, ne?
Was soll ich dazu? Der geht zweimal in der Saison, macht der anderen Mädchen schöne Augen und dann, jetzt ist er immer noch hier. Und das wundert mich schon. Siehst du, guck mal, da bellt sogar der Hund.
Da bellt sogar der Hund. Der ist wütend.
Ja, mit Recht. Also,
ich habe hier auf meinem Zettel stehen, Held muss jetzt liefern, aber, ...
Ja.
Ich glaube, das passt. Das trifft ja ungefähr wieder das, was du gesagt hast. Ne? Also das geht natürlich, wenn wir gerade über Strukturen und Professionalisierung und sowas geredet haben und langfristige Konzepte, dann muss jetzt halt auch der Manager oder Sportchef oder was auch immer er dann sein wird, sein möchte, wie er sich selbst sieht, völlig egal, muss er jetzt halt auch liefern, wenn du zweimal kurz vorm Absprung stehst und dann deinen Vertrag weiterhin erfüllen sollst, musst, darfst, dann musst du jetzt einfach krass liefern, weil sonst muss man ja auch mal denken, auch aus seiner Sicht, sonst verbrennt er sich ja selbst, also hat er ja im Grunde schon mehr oder weniger. Wenn er das jetzt hinkriegt und zusammen mit André Breitenreiter und in Absprache mit allen anderen Funktionären, die da noch mit drin hängen, das professionell über die Bühne zu bringen und es weiterzuführen und ja, auch so ein bisschen, ich glaube, Horst Held ist halt auch ein sehr emotionaler Mensch, das muss man ihm, glaube ich, in diesem Fall noch mit anrechnen. Deswegen mein ... weil ich kann das schon verstehen, dass der sagt, ich möchte auf jeden Fall dieses Projekt Hannover 96, was er damals gesagt hat, annehmen und den Karren wieder aus dem Dreck ziehen und so. Und da gibt es so viele Störfeuer von außen, kann ich schon verstehen, dass es einem dann mal die Laune verhagelt, sollte aber in professionellen Strukturen natürlich nichts dazu zu tun haben. Von daher, ja, verständlich,
also,
aber...
Ja, also da bin ich auch bei Christoph. Also ich meine, Held, was der hier sich in dieser Saison halt so alles antun müssen. A, den Chef, B, die Fans. Da ist ja, also du kannst ja beide in einen Sack stecken und draufschlagen und, ne? Und dann, dazu kommt dann eben noch diese Hängepartie mit seiner Geschäftsführerposition, die schon seit Ewigkeiten eigentlich abgefiedelt sein sollte, ist aber nicht. Gleichzeitig kannst du dich aber auch nicht so positionieren, wie du es getan hast. Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Also wenn man nach Wolfsburg will, freiwillig, muss hier schon ganz schön viel Scheiße laufen. Und nein, es ist ja so. Ich meine, es gibt keinen plausiblen Grund, da lieber zu sein, mal so von den Gesamtbedingungen her im Augenblick, als in Hannover. Und der Verein hat es insgesamt, das muss sich Horst Held natürlich selber auf die Karten schreiben, hat es nicht verstanden, den die ganze Saison begleitenden Konflikt mit den Fans in irgendeiner Weise zu befrieden. Ich hoffe, das wird jetzt alsbald mal passieren, weil es reicht jetzt auch langsam. Ne? Haben uns das jetzt ein Jahr lang angeguckt. Keiner hat da mehr Lust zu. ist auch langsam auch nicht mehr nachvollziehbar, auch inhaltlich nicht. Und so, aber und deswegen kann man das in gewisser Weise verstehen, warum Horst Held frustriert ist. Gleichzeitig hat er aber angefangen, seine Aufgaben zu erledigen, indem er zum Beispiel den Vertrag von Firmin Schwegler verlängert hat vor ein oder zwei Wochen oder wann das war.
In der Tat.
Und wenn er das so weitermacht, dann kann er sich auch wieder rehabilitieren. Allerdings ist das schon zwei sehr fragwürdige Episoden sind das gewesen.
Es wird nicht langweilig und ich glaube insbesondere die Personalie Horst Held wird uns noch vielleicht auch über den Sommer und dann vielleicht in der nächsten Saison bei der ein oder anderen Flirterei wieder.
Also ich bin ja noch mal kurz aufgemuckt, als hier Bernd Hoffmann im Sportclub am Sonntag gesagt hat, naja, wir reden ja auch mit Leuten, die noch in Vertragsverhältnissen sind. Da dachte ich mir, halt doch die Schnauze. Weiß doch genau, wen du meinst. Ja, also bitte. Ja, also jetzt ist aber mal Ruhe. Also wenn er jetzt noch mit dem HSV ums Eck kommt, dann ist echt zu Ende.
Dann ist vorbei. Na? Dann ja. Ist Schluss mit lustig. So. Ja, so. Und wir machen Schluss mit lustig mit dem Rückblick auf die Spieler und Verantwortlichen und kommen jetzt zu den wirklich spaßigen Dingen. Wir blicken ganz an den Anfang der Saison zurück und schauen uns die Tipps für die Saison an. Und zwar von den Leuten von Hannover Liebt. Vor dem ersten Spieltag haben 7 Hannover Liebt-Mitglieder getippt, wo die Roten jetzt heute nach dem 34. Spieltag landen. Alle 7 haben verschiedene Plätze gewählt und Spoiler-Alarm, keiner hatte recht.
Sehr gut.
Mareile wusste tatsächlich ihren Tipp noch. Sie hat gesagt, ich habe getippt Platz 7 und damit hatte sie recht. Also, dass sie das getippt hat, mit dem Ergebnis hatte sie natürlich nicht recht. Hans war der optimistischste in dieser Runde, Platz 4. Da waren wir zwischendurch auch mal, aber das ist geil. Halt auch schon ein paar Wochen und Monate her. Auf der anderen Seite der Skala, Tobi Krause hat gesagt, wir steigen direkt ab als 17. Tobi, ich habe gesagt, Platz 16 Relegation, dann würden wir aktuell irgendwelche Podcasts aufnehmen vor den Spielen gegen Holstein Kiel und ich würde hier wahrscheinlich komplett verrückt werden. Gott sei Dank hatte ich Unrecht. André hatte auch Unrecht, er hat gedacht, Platz 15 und jetzt kommen wir zu den beiden, die am nächsten dran waren. Das war Tim Block und Christoph Borschelt. Tim sagt 12., Christoph sagt 14. Also ihr umrahmt das tatsächliche Ergebnis so ein bisschen und seid damit, ja, Gewinner der Herzen, Vizemeister. Wie auch immer, ihr seid es auf jeden Fall. Tim, herzlichen Glückwunsch. Christoph, herzlichen Glückwunsch. Tim war auch derjenige, der mit 2-1 für Leverkusen das beste Tippergebnis für die letzte Woche rausgehauen hat. Jans 3-0 war zwischendurch richtig, mein 4-1 irgendwie nie. So.
Nee.
Irgendwie nie. Aber also es war nicht weit weg, aber es war nie richtig. Jetzt haben wir noch meine Lieblingskategorie, dein Spieler der Saison. Und Mareile fängt an. Wer ist dein Spieler der Saison?
Oh Gott, ist es so schwer. Ich muss Sané sagen, weil, um es mit Martin Harnik zu sagen, er uns so auf den Arsch gerettet hat.
Ja, ich finde eine gute, eine logische Wahl. Ich habe ein bisschen Angst, dass Christoph den auch genommen hat.
Ja, ich habe mir schlauerweise 2 Leute aufgeschrieben.
Ah, deswegen
kann ich jetzt Sané statt drauf, klar. Dann nehme ich Niklas Füllkrug. Das ist zwar eigentlich auch zu einfach, aber auch der hat uns mit seinen Toren den Arsch gerettet. Wir haben vorhin schon gesagt, gerade seine Entwicklung, Hannoveraner Jung. Ja, klasse.
Ja. Genau. Ihr habt jetzt quasi die genommen, die hier bei mir auch standen, deshalb ist es immer ein bisschen doof, wenn man selber als letztes dran ist. Ich nehme Niklas Sané oder Salih Füllkrug, einer von beiden.
Nimm doch Schwegler, Mann.
Schwegler. Dafür reicht's vielleicht nicht ganz. Aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir verschiedene Sachen haben. Wir haben noch das Lieblingsspiel der Saison zu wählen und das muss noch nicht mal das sein, was wir am höchsten gewonnen haben oder am schönsten oder was auch immer. Der Grund ist mir egal. Christoph, was war dein Spiel der Saison?
10. Spieltag, Hannover gegen BVB, das 4-2. Aus mehreren Gründen. Einmal war es natürlich ein geiles Spiel. Wir haben gewonnen, alles super. 4 Tore gegen Dortmund. Und ich fand es aber vorher schon gut. Ich habe mich vorher schon als Gewinner gefühlt, weil das noch so die Zeit war, wo man ganz demütig den Anstoß verfolgt hat, weil man dachte, geil, du spielst wieder gegen die BVB, du hast ein volles Haus, super viel Schwarz-Gelb im Stadion und so. Das sind einfach geile Fußballerlebnisse. Und dass man es dann noch so gewinnt, auf die Art und Weise auch noch, dass Dortmund da zu dem Zeitpunkt Hanebüchen war, müssen wir nicht drüber reden. Aber das war mein Spiel der Saison. Dortmund 4-2 weggehauen.
Mareile?
Ja, leider auch. Ich konnte hier auf den Plätzen 2 und 3 Schalke und Leverkusen.
Schalke und Leverkusen, also der Heimsieg gegen Schalke und das 4-4 gegen Leverkusen.
Ja.
Ja, also Dortmund hatte ich hier natürlich auch stehen, aber
weil wir jetzt alle Dortmund sagen, wollte ich noch ein bisschen Varianten.
Genau, reinbringen. Aber ich habe tatsächlich noch ein Backup. Ich habe noch ein gutes Backup-Spiel und das war vorhin auch schon ganz kurz Thema. Erster Spieltag in Mainz, Hannover 96 gewinnt auswärts in Mainz und ich bin dabei. Es war mein erster Auswärtssieg seit 6 Jahren.
Und ja, okay, gut, dann ist das so. Dass du das jetzt sagst, ja, okay, weil das war so ein Scheißspiel.
Das Spiel war eine Katastrophe, natürlich. Aber so mein Spiel der Saison, weil es der erste Auswärtssieg war und weil es natürlich auch wieder das erste Spiel in der ersten Liga war nach einem Jahr Abwesenheit. Ja, ich habe mal nachgeguckt, die Groundhopper-App hat ausgespuckt, 16 Heimspiele habe ich gesehen, 13 Auswärtsspiele. Ja, ist halt, 2 Siege sind es dann, wenn man das Pokalspiel in Bonn noch mit dazu zählt. 2 Siege bei 13 Spielen ist jetzt nicht so schwer beeindruckend.
Bist besser geworden.
Ich steigere mich, vielleicht geht nächstes Jahr ja nochmal was. Wir machen jetzt aber noch kurz die Saison rund. Auf dem Transfermarkt ist noch nicht so viel passiert. Während der Saison hat Hannover 96 Leo Weinkauf vom FC Bayern verpflichtet. Das ist ein Torwart, naja, vielleicht einer für die Zukunft. Und dann hat Martin Kind die Verpflichtung des Japaners Takuma Asano durchsickern lassen. Der war nach Stuttgart ausgeliehen, spielt eigentlich bei Arsenal. Und wir haben laut Sportbuzzer eine Option, ihn zu kaufen, wenn mich nicht alles täuscht, am Ende der Saison. Das wäre doch mal eine ganz charmante Geschichte, wenn der einschlägt. Der Junge in Stuttgart war er meines Erachtens jetzt noch nicht so erfolgreich. Wir warten da aber noch auf die offizielle Bestätigung. Babacar Gueye, Uwe Beck, Mike Stiefenbeere und Elias Huth kehren nach Laien zurück. Und zumindest für Elias Huth hat man bereits einen neuen Verein gefunden. Er wechselt nach Kaiserslautern. Hannover hat auch das laut Medien eine Rückkaufoption für rund 700.000 Euro nach 2 Jahren. Mal schauen, wie sich dieser Junge entwickeln wird. Den Verein sicher verlassen, wir haben drüber gesprochen, Salif Sané, außerdem Felix Klaus, Marius Wolf wird endgültig nach Frankfurt wechseln und wenn es dumm läuft, dann auch gleich für ein Vielfaches der 500.000, die wir wohl gekriegt haben, direkt weiter wandern. Und außerdem Charlie Benchop verlässt Hannover 96 und schließt sich dem FC Ingolstadt an. Das war unser Rückblick auf die Saison 2017-2018. Wir haben Highlights und Enttäuschungen gehabt. Am Ende war es Platz 13 und der Klassenerhalt. Und viel mehr haben wir doch alle irgendwie auch gar nicht gewollt. Oder? Wir sagen Danke für jeden Download, für jede Diskussion auf Twitter, auf Facebook und hoffen, dass euch die 40 Ausgaben, so viele waren es dieses Jahr, von Hannover liebt gefallen haben. Und ich persönlich sage Danke an alle meine Gäste, als da wären. Mareile Ide von Antenne Niedersachsen, Christoph Borschel vom Magischen Zweieck, beide auch diese Woche mit dabei gewesen. Unser Europa-League-Sieger André, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu allen Erfolgen der letzten wenigen Tage, die du da hattest. Tim Block, vielen Dank Tobi Krause von 96freunde.de und seit neuestem ist er auch Buchautor. Lutze, vielen Dank. Olli Seidler von Sky, Jan Rode, der ist übrigens schon länger Buchautor, Gunnar von Niemals Allein, Kai, Olli, der Ideengeber gewesen für das 96-Spiel meines Lebens und last but not least der Hans. Ohne euch wäre diese Sendung nicht möglich. Vielen, vielen Dank von mir. In der Sommerpause melden wir uns natürlich auch noch. Wir werden über das aktuelle Transfergeschehen sprechen. Wir werden das ein oder andere 96-Spiel meines Lebens veröffentlichen. So ist zumindest aktuell die Planung. Wir haben bisher 5 Rückblicke auf 96 Spiele meines Lebens veröffentlicht. Die findet ihr unten in den Shownotes. Und damit ihr das alles nicht verpasst während der Sommerpause, abonniert uns. Das könnt ihr entweder tun über die Homepage www.meinsportradio.de. Da ist es ganz einfach. Oder ihr macht es über euren Podcatcher. Auch das ist nicht viel schwieriger. Ihr klickt dort oder ihr sucht dort nach Hannover liebt, findet uns und verpasst keine Sendung.
Und jetzt ist es 14 Uhr und jetzt muss Christoph los.
So sieht's leider aus. Das war's für diese Woche. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.